Willkommen zur 447. Ausgabe des Sneak Pods. Wir besprechen heute für euch den Film Die Unfassbaren 2. Aber am Anfang möchte ich euch meine zwei Häschen vorstellen. Das ist zum einen, zum ersten Mal mit dabei, Christian Steiner.
Hi.
Und neben ihm in weiß, Robert Krüger.
Hallo.
Bist du ein Hase so? Ja, ich bin Top Hase. Und der Zauberkünstler heute Abend, Stefan Giesbert.
Hokus Pokus,
ihr Applaus, seid Applaus, 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 Applaus.
Bevor wir zum Film kommen, wer ist Christian Steiner und warum ist er dabei?
Tja, gute Frage.
Ist das eine Frage an mich? Oder?
Nein, das war eine Frage so in den Raum, aber ich möchte die jetzt an dich umformulieren. Du hast auch einen Podcast, wo es um Filme geht, nicht wahr? Erzähl doch mal kurz, was du so machst.
Ganz genau, ja. Ich mache die Second Unit, ein auch wöchentlicher Podcast über Filme, der lustigerweise auch schon über 4 Jahre läuft und wir haben noch nicht einmal über Sneak Previews in irgendeiner Form geredet. Und also wir machen das halt auch in jeder Sendung über einen Film, über einen einzigen konkreten Film, alt, neu, Kino, Klassiker, Geheimtipp, eigentlich alles, was irgendwie so der eigene Geschmack antreibt. Und momentan bin ich auch so ein bisschen auf der Suche nach guten deutschen Filmen, das ist auch immer so ein bisschen phasenweise. Und und ich weiß gar nicht, wie das losging. Ich glaube, ich habe euch einfach mal angeschrieben und gesagt, hier, lasst mal was machen.
Die E-Mail kam während einer Sendung, während wir hier aufgenommen haben und wir uns gerade ordentlich einen reingetan hatten. Und da habe ich dir so eine ganz komische, so, ey, geile Idee, super, ich schreibe dir morgen nochmal. Wo mal zurückgeschickt. irgendwie so, genau. Und dann hatten wir ja vor, wann war denn das? Das ist jetzt auch schon 2 Monate her oder so?
März? Genau, wir hatten es ja erwähnt, warst du ja zu Gast beim Christian. Ne?
Genau. Da haben wir dann in aller Tiefe über die Regeln des Spiels gesprochen. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen deinem, eurem Podcast und uns. Ihr besprecht Filme eigentlich immer quasi komplett. Anfang, Ende und mit vielleicht einer etwas noch wissenschaftlicheren rangehen als wir.
Ja, also das Ding ist, ich habe das jahrelang mit einem ganz festen Co-Moderator gemacht, mit Tamino, und mit uns beiden ist dieses Format halt angefangen und gestartet und wir kennen uns halt aus dem Philosophiestudium und dann habe ich halt irgendwann auch noch dazu Filmwissenschaft studiert und ich glaube, das spiegelt sich in der Sendung auch irgendwie wieder. Aber ich hoffe auch nicht zu sehr. Also die Art und Weise, wie wir da irgendwie über Filme reden, auch eben mit anderen Gästen, ist halt eigentlich soll nicht das sein, was man, glaube ich, mit Wissenschaft irgendwie assoziiert, nämlich irgendwie mit so einer dicken Nerdbrille und irgendwie dem kleinen Finger beim Weinglas immer so rausgestreckt und alles so ein bisschen elitär, sondern es ist halt schon viel aus dem Bauch raus. Und eigentlich geht's uns darum, so banal wie es klingt, aber die Filme irgendwie zu verstehen und Fragen auch an Filme zu stellen. So, was passiert da? Was gefällt uns natürlich? Aber was heißt das eigentlich? Und wie arbeitet der Film? Und was macht er eigentlich mit mir auch als Zuschauer? Und da halt immer mal wieder so manchmal auch so auf Schatzsuche zu gehen und einfach Dinge rauszuarbeiten. Und genau, wir hatten das halt zu Die Regeln des Spiels gemacht und einen Film, den ich vorher halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann haben wir den in Vorbereitung geguckt und drüber geredet und der mich halt irgendwie immer noch ein bisschen geflasht hat aufgrund seiner Inszenierung, weil ich dachte, das ist halt irgendwie so ein Teenie-Komödienfilm, wie es Tausende gibt. Aber da war dann ja doch gerade in der Inszenierung einfach mehr drin, als ich ursprünglich dachte.
Und würdest du sagen, dass euer Podcast sich eher an Leute richtet, die den Film auch gesehen haben? Also, weil ihr ja auch, glaube ich, spoilermäßig keine Rücksicht nehmt sozusagen, den Film komplett zerlegt?
Ist eine sehr gute Frage. Also in der Regel, das hat sich auch so eingespielt eigentlich, gibt es nur Spoilerwarnung und spoilerfreie Teile, wenn es irgendwie Filme sind, die gerade im Kino laufen und die dann vielleicht auch ein bisschen unbekannter sind. Also wenn wir irgendwie Superman besprechen, dann haue ich da auch Spoiler raus in der Woche, wo der Film rauskommt, weil ich mir denke, also ich glaube nicht, dass man nach unserem Podcast erst Lust bekommt, so einen populären Film zu gucken oder so. Das ist mir dann irgendwie auch zu doof. Aber was war die Frage nochmal?
Ja, also ob du sagen, ja, im Grunde hast du es ja beantwortet. Also die Frage war eigentlich, ob du sagen würdest, euer Podcast richtet sich an Leute, die den Film schon gesehen haben oder eben eher an Leute, die eure Sendung hören, um sich ein bisschen zu informieren, ob sie da reingehen wollen oder nicht.
Nee, genau, also ich weiß sowieso nicht, wer das irgendwie hört, was ich da mache. Und ich gehe davon aus, also ich mache den Podcast so, dass ich davon ausgehe, dass die Leute den Film wirklich irgendwie gesehen haben oder irgendwann mal gesehen haben, also dass da irgendwas bekannt ist oder eben auch, dass man sagt, der Film interessiert mich nicht, die Bohne, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Film irgendwie mal völlig auseinandergepflückt wird. Aber genau, ich sehe das eher so als Dienstleistung nach dem Filmgenuss, dass man wirklich, also wie so eine Art Bonusmaterial, wie so ein, also es ist jetzt nicht direkt so ein Audiokommentar wie bei einer DVD, aber irgendwie schon, dass man wirklich sagt, okay, also wir kommentieren nicht direkt live den Film, aber es ist schon eher so ein Nachkommentar, der, glaube ich, erst Sinn macht, wenn man den Film irgendwie auch vorher geguckt hat. Und so mache ich den Podcast, und ich wundere mich immer wieder in den Kommentaren, wenn Leute irgendwie sagen, ey, ihr habt den Film nicht richtig zusammengefasst, ich habe den vorher gar nicht gesehen und wusste gar nicht so richtig, worüber ihr da redet. Aber die Leute gibt es anscheinend irgendwie auch, die auch ohne Filmkenntnis sich das anhören, und genau.
Ja, also ich, das denke ich genau, was ich jetzt rausarbeiten wollte aus deiner Antwort auch, ist dieser große Unterschied zu unserer Sendung, wo wir ja eigentlich, dadurch, dass wir Sneak-Filme besprechen, natürlich nicht nur, aber eben so vom Namen der Sendung her, ist das ja schon irgendwie das Konzept, Filme halt oft besprechen, die noch gar nicht im Kino angelaufen sind oder erst irgendwie gerade einen Tag angelaufen sind oder möglicherweise erst nach Veröffentlichung des Podcasts anlaufen. Insofern wollen wir den Leuten hier ja nicht den Film zerspoilern, sondern ihnen eher Lust machen und ihnen sagen, müssen sie das sehen oder können sie das ignorieren und sich ihr Geld sparen.
Ja. Wer unsere Folge, also Christian, die Folge, die wir zusammen gemacht haben, anhören möchte, das ist die Folge 187 bei Second
View. Werden wir natürlich auch verlinken.
Oh, ich mach mal schon mal Link.
Mach's mal schon mal Link. Gut. In der Zwischenzeit könntest du mich mal was fragen, Stefan.
Die Unfassbaren 2, worum ging's?
Danke, das muss er immer fragen, weil sonst kann ich nicht.
sonst kann ich nicht.
Das sind so diese kleinen Rituale, die sich so einbürgern im Laufe des Podcast-Lebens. Also, Now You See Me 2. Interessanterweise hattest du ja letzte Woche, Stefan, über Now You See Me, also den ersten Teil, das gesprochen, den du irgendwie bei Netflix geguckt hattest.
Genau.
Und hast dann ja noch georakelt, ich habe es gerade vor 2 Tagen, habe ich die Sendung nochmal testweise angehört, hast du noch orakelt, oh ja, dann könnten wir ja den ja noch in der Sneak bekommen. Und so war es dann auch, den haben wir in der Sneak bekommen, den Nachfolger, Now You See Me 2 oder die Unfassbaren 2. Es ist also relativ schnell zusammengefasst für die Hörer, die die letzte Sendung vielleicht noch im Ohr haben. Es geht um eine Gruppe von Zauberern, die sogenannten Reiter, gespielt von Woody Harrelson und Jesse Eisenberg und jetzt dann Lizzie Kaplan stößt dazu als neues Mitglied der Gruppe, und Mark Ruffalo ist auch drin. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern man jetzt über diesen Film Plotdetails groß sprechen kann, ohne den ersten zu spoilern. Das weiß ich auch nicht, weil ich habe den ersten leider nicht gesehen und habe dann jetzt den zweiten reingedrückt bekommen.
Genau, wenn man jetzt detaillierter über die Rolle von Mark Ruffalo sprechen würde, spoilert
würde man das Ende vom ersten vorhernehmen, das habe ich mir jetzt fast gedacht, ja. Okay, dann sagen wir einfach nur, Mark Ruffalo ist auch dabei, und auch auf der, also in weiteren Nebenrollen haben wir dann noch Michael Caine und Morgan Freeman.
Total geil
besetzt. Also wirklich, wirklich großartig besetzt, der Film, genauso wie der erste. Ja, worum geht's eigentlich? Du hattest letzte Woche gesagt, so die Gruppe, also die Reiter sind solche Zauberkünstler, die irgendwie auf Bühnen auftreten und dann mit ihren Zaubertricks scheinbar, zum Beispiel hattest du letzte Woche erklärt, eine Bank ausrauben und das Geld irgendwie ins Publikum verteilen, und hinterher fällt es der Polizei aber schwer, denen das nachzuweisen, dass sie das gemacht haben, weil sie waren ja die ganze Zeit auf dieser Bühne, also können sie diese Bank ja nicht ausgeraubt haben. Geld fehlt trotzdem, also ist irgendwie komisch. Jetzt im zweiten Teil ist es halt so, die sind offensichtlich sehr berühmt, aber sind nach den Geschehnissen des ersten Teils erstmal in so eine Art Inkognito-Modus gegangen, also sie sind schon länger nicht mehr aufgetreten, tauchen nicht mehr auf und Gerüchte sagen jetzt, okay, sie kommen wieder. Und so ist es dann auch, sie treten auf, wollen einen großen Coup landen, wo sie so eine Art Google, Apple, irgendwas, Firmenkonglomerat, was ein neues Smartphone-Betriebssystem rausbringt, das irgendwie alle ihre Leute ihre Privatsphäre-Daten absaugen soll. Die wollen sie irgendwie ja dran kriegen auf eine Art, aber es kommt dann alles anders, als sie dachten, und sie werden selber von einer unbekannten, im Hintergrund agierenden Macht dran gekriegt. Und im Laufe des Films wird ihnen dann klar, dass da also offensichtlich jemand im Hintergrund Strippen zieht und versucht, sie zu benutzen, um ja ein paar krumme Dinger durchzuziehen, und sie werden quasi erpresst, dass sie dieser dunklen Macht helfen müssen, ob sie wollen oder nicht, und müssen da gewisse zaubertrickartige Diebstähle begehen, um eben, ja, sie werden eben erpresst mit verschiedenen Druckmitteln, gegen die sie nichts machen können.
Ist ganz schwierig darüber zu reden. Ohne so gute Gags oder Twists wegzunehmen, finde ich.
Genau, aber lassen wir es dabei, denke ich. Also sie werden erpresst, dass sie für jemanden einen Computerchip stehlen müssen. Und das wollen sie natürlich eigentlich nicht tun, weil sie dem vor allen Dingen nicht helfen wollen. Und natürlich versuchen sie dann irgendwie, weil sie sind ja Zauberkünstler und sie sind ja trickreich und können Leute hinters Licht führen und können Dinge manipulieren, ohne dass die anderen bemerken, dass sie manipuliert werden, was ja im Grunde so die Essenzen des Zaubertricks-Daseins, Zauberkünstler-Daseins sind. Ja. Das versuchen sie dann eben einzusetzen, um sich wiederum in eine vorteilhafte Position zu bringen und unter Umständen denjenigen, der sie austrickst, auszutricksen. Und wir können eben miträtseln, wer hat jetzt die Nase vorn in diesem Verwirrspiel. Und darum geht es so ein bisschen, und wie sie dann vielleicht irgendwie am Ende wieder die Oberhand gewinnen und den bösen Schergen das Handwerk legen. Das wäre ja dann so das, worauf wir als Zuschauer dann warten. Ja, wie fanden wir das? Stefan?
Ich mochte es. Also ich mochte ja schon den ersten. Ich mochte den ersten aber lieber. Ich mag halt, wenn so Zauber-Thriller, nicht vorhersehbare Twist oder Plotpoints in einem Film vorkommen, dann bin ich auch gern bereit, über das eine oder andere Plothole mal hinwegzusehen. Von daher hat es mir sehr gut gefallen, oder gut gefallen, nicht, also es ist nicht ein herausragender Film. Ich würde auch, glaube ich, lieber den ersten nochmal gucken als den zweiten. Aber ist eine schöne Geschichte, es ist dicht geschrieben, es ist größtenteils gut geschauspielert, und er hatte mich eigentlich ziemlich gut gefangen. Also jetzt so in der Retrospektive, ich weiß, dass ich während des Schauens nicht ganz so begeistert war oder angetan war, aber jetzt so im Rückblick mochte ich ihn, und ich möchte ihn auch gerne, also ich würde ihn gerne auch nochmal gucken, wobei ich lieber den ersten gucke.
Da muss ich dir widersprechen. Ach. Ja. Also ich muss jetzt hier wieder den Grumpy Old Man geben, der alles nicht so schön fand.
Ja.
Aber am Anfang, als der anfing und uns klar wurde, dass das der Film ist, habe ich mich sehr gefreut. Also ich bin da auch wirklich mit offenem Herzen reingelaufen in die Geschichte, und ich habe mir natürlich gedacht, okay, ich habe den ersten nicht gesehen, vielleicht fehlen mir jetzt so ein paar Anschlussstücke. Aber dann fing das so an mit diesem, ja, wir wollen diesen komischen Smartphone Ernie da austricksen, und dann wurden da Leute hypnotisiert und es wurden irgendwelche, ja, so Tricks gemacht, um die Sicherheitsleute auszutricksen, und diese ganze Sequenz, wie Jesse Eisenberg in diesem Anzug da reinläuft und seinen Koffer wechselt und diese Sushi-Platte und all diese ganzen, also er macht so 20 Tricks, um an die Stelle in diesem Saal zu kommen, an der er sein muss zu diesem Zeitpunkt und so, das ist alles sehr, sehr slick inszeniert, es sieht toll aus. Das ist cool und das macht richtig gute Laune, dazu zu gucken. Und dann kommt eben dieser Moment, wo ihnen dann klar wird, dass sie jetzt ausgetrickst worden sind. Ab da wird der Film ein kleines bisschen verwirrend. Das bin ich aber vollkommen geneigt, ihm auch zuzugestehen. Lissy Caplan taucht dann irgendwann auf, oder ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon aufgetaucht. Ja. Über die musste ich mich ein bisschen aufregen, weil die Synchronstimme in Deutsch eine Katastrophe. Das war wirklich, wer das schlimm abgemischt hat, der hat was an den Ohren. Das war, oder wer überhaupt im Synchronstudio bei den Takes gesagt hat, danke, den nehmen wir, der gehört sofort entlassen. Also ich weiß nicht, was mit dem kaputt war. Diese Stimme passt überhaupt nicht zu ihr. Das klingt wie Schauspiel hier Burg, na nicht
Burgtheater.
Schultheater, nicht Burgtheater, Schultheaterklasse. Und ist dann auch noch so abgemischt, dass die passt nicht in die Szene. Die klingt komplett anders als die anderen Darsteller. Und Morgan Freeman hat halt seinen gewohnten Synchronsprecher und Woody Harrelson und man kennt diese Stimmen, das passt alles. Und dann die Stimme, die man Lizzie Kaplan gegeben hat, ist eine Katastrophe. Trotzdem, unabhängig davon, die Rolle ist cool und sie macht lustige Witze und so, alles geschenkt. Aber wenn der Film dann, der verlegt sich dann nach Macau in China, ist das China oder ist das irgendwie freies Territorium? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls Macau wird uns als das Las Vegas Chinas vorgestellt, das ist es ja glaub ich auch so ein bisschen. Dahin verlegt der Film sich und ab da wird es irgendwie wirr und uns wird erzählt, dass da ganz große, geheimnisvolle Mächte am Werk sind und alles, was wir da erzählt bekommen, stellt sich raus, dass es alles hohle Phrasen sind und dann baut der Film so eine pathetische Stimmung auf und beschwört dann am Ende so den großen Zusammenhalt der Gruppe und dann kommt so ganz bedeutungsschwangere Musik und dann fangen die an, ein Blech zu reden, dass sich die Balken biegen und das passt da alles nicht mehr zusammen. Also der Film hat so einen großen Schwung für den Abschluss heraufbeschworen und das ist alles hohl. Da ist nichts dahinter. Die ganze, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, ohne in die Details des Plots zu gehen, aber alles, was der Film am Schluss aufbaut, ist nur noch Geschwurbel und nur noch hohles Gelaber. Und die Plotholes sind so groß, da kannst du LKWs quer drin parken. Das,
ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Am Schluss in diese große Szene in London auf diesem Ding in der Mitte, du weißt, was ich meine, und Leute, die den Film gesehen haben, wissen jetzt vielleicht auch, was ich meine. Das ist alles so mega unlogisch. Du sitzt da und denkst dir, was, warum? Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Es ist völliger Blödsinn. Und dazu diese Musik und diese komische chinesische Oma, die immer kommt und pathetische Reden hält, wo es dir die Fußnägel raufrollt. Ich saß da einfach nur und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Wieso hat sich ein Michael Caine für sowas hergegeben? Das ist, wie der auf dem Schiff sitzt und diese eine Rede hält. So viel Blödsinn habe ich den noch nie labern sehen. Unfassbar.
Das war auch zum Ende ein bisschen, dann hält der noch eine Rede und der noch und dann erklärt der es nochmal und dann,
das fand ich dann. Und auch jede wird größer und dicker aufgetragen als die davor, ja. und nichts davon hat irgendeinen Gehalt. Ich saß da wirklich und dachte, die wollen mich verarschen. Ich konnte es nicht glauben, wie schlecht das am Ende wurde, weil es hat so gut angefangen.
Dann darf ich da mal nachfragen, weil das klingt so ein bisschen, bitte, als ob der Film so ein Identitätsproblem hat. Also wenn du sagst, da werden irgendwie Reden geschwungen und Themen von Freundschaft und Zusammenhalt und sowas irgendwie angestoßen, das klingt, als ob das gar nicht zu dem Film selber passt. Also als ob die erste Hälfte die zweite Hälfte irgendwie überhaupt nicht hergibt oder wie?
Ja, genau. Das ist eigentlich auf den Punkt. Die erste Hälfte des Films gibt die zweite nicht her. Genau das ist es. Ja. Weil wir haben dann Michael Caine, da sind dann Themen von Rache im Grunde drin, aber du nimmst ihm die Verärgerung nicht wirklich ab. Mhm. Und da sind dann natürlich große Tricks und so weiter drin, mit denen irgendwie der eine Zauberer den anderen austrickst und so weiter. Und Zusammenhalt in der Gruppe, weißt du, sie zerstreiten sich und denn wenn der eine dann in große Gefahr gerät, dann retten sie ihn doch schwingen dann Reden von, ja, es war das Mindeste, was ich für dich tun konnte, du bist der Anführer unserer Gruppe, und vorher wollte er ihn noch rausschmeißen und rausmobben und alles so umschalten von solchen Gefühlen innerhalb von einem Schnitt, wo du denkst, was mit den anderen 12 Szenen, die da noch dazwischen gehören, die sind im Schnittraum auf den Boden gefallen und wir müssen das jetzt glauben. Also man sitzt dann so im Kino und denkt sich, das ist aber sehr wohlfeil, dass das jetzt zusammenfällt, weil wir nur noch 8 Minuten haben, bis der Abspann rollen muss. Einfach schlecht geschnitten oder schlecht geschrieben oder vielleicht irgendwelche Szenen rausgeschnitten, die vielleicht lieber hätten drin bleiben sollen. Oder ich weiß nicht, wo und warum das kaputt gegangen ist, aber einfach unglaubwürdig zugunsten von sehr viel Brimborium, was dann noch abgefackelt werden muss. Also die Special Effects sind natürlich teilweise beeindruckend. Zum Beispiel würde ich jetzt diese Szene mit dem Regen, wo der eine Zauberer den Regen und das Wetter beeinflusst, das sieht toll aus, das ist toll gefilmt Und man fragt sich, oh, wie macht er das? Und es wird dann auch aufgelöst, wie er das gemacht hat. Die Auflösung ist ein bisschen dünn, da hätte ich mir ein bisschen mehr
die ist Erklärung. Ganz schön. Warte mal.
Hätte ich mir ein bisschen Alter, mehr
Erklärung wenn ich daneben gewünscht. Gestanden hätte, dann hätte ich das halt gesehen. Aber die Kamera hat halt nicht in die Richtung geguckt. Also, ja.
Ja, aber das ist so, weißt du, das ist so schön.
Da, genau, und an den Stellen hat
man eben wieder. Schönes, buntes Kino, da ist es toll gewesen. Und, aber dann hat man das Gefühl so, ja, die Auflösung, das müssen wir jetzt auch noch machen, da haben wir nicht viel Zeit für, zack, 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 dann wird das irgendwie so schnell zusammengefasst und schnell weiter. Und jetzt müssen wir noch in ein Flugzeug, es muss noch richtig krachen und Action und Bumm und ja, das, bei der Gelegenheit blieb dann der Plot und jegliche Form von Logik und alles fällt rechts und links runter, nur noch damit wir die dicke Rieseninszenierung und großes, großes, großes Finale machen können. Und dieses große Finale am Schluss, wo sie da alle stehen und dem Publikum erklären, was sie jetzt gemacht haben und so weiter, das war einfach nur noch peinlich. Das fand ich so, da hat es mir fast so einen Schauer von, oh, ist das schlecht, den Rücken runtergejagt. Und das hat mir eigentlich den Film ab der Hälfte war ich nur noch ärgerlich.
Hat man nicht gemerkt.
Nee, ich habe mich recht ruhig verhalten, habe dich nur ein paar Mal auf so ein paar Unlogik-Sachen angesprochen. Ansonsten habe ich mich so eher still in mich reingeärgert, glaube ich. Oder hast du das anders wahrgenommen?
Ich fand dich schon, also nicht auf Krawall gebürstet, wie sonst schon mal in anderen Filmen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er dir nicht so zusagt, wie er mir zugesagt hat, auch schon während des Films nicht.
Okay. Ich dachte, ich hätte das für mich behalten. Siehst du mal, so kann man sich täuschen.
Ja.
Was würdest du punktemäßig draus machen?
Ich würde 7 Punkte geben.
Okay. Ja, von mir kriegt er maximal 4. Wie gesagt, von den Special Effects und von der ersten Hälfte fand ich ihn noch cool. Aber dann ist dem Regisseur seine Geschichte davon galoppiert und er wusste nicht, wie er sie wieder einfängt.
Hast du denn jetzt Lust, den ersten Film noch nachzuholen? Oder bist du durch
damit? Ja, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Ich sogar mehr als vorher. Also Stefan hat mir letzte Woche von dem ersten berichtet und wie toll er den fand. Und ich habe die Besetzungsliste gelesen und das klingt ja auch einfach beeindruckend, wenn du davon von Woody Harrelson über Mark Ruffalo bis hin zu Michael Caine und Morgan Freeman einfach mal, was weiß ich, wie viele tolle Schauspieler drin hast, dann will man das natürlich sehen. Und wir sind dann auch, nachdem wir rausgegangen sind, wir hatten noch 2 weitere Personen dabei. Eine davon hatte den ersten auch gesehen und hat genauso wie Stefan gesagt, die fand den auch nicht so doll. Die war jetzt, glaube ich, irgendwo zwischen uns beiden von der Bewertung. Und die meinte auch so, ja, war jetzt irgendwie nicht so cool. Aber der erste ist so viel besser und der erste ist so viel toller und warum haben sie das nicht hingekriegt, das nochmal so hinzu? Also warum wurde das nicht nochmal so schön?
Du musst halt alles aus dem zweiten jetzt sofort vergessen, bevor du den anderen anguckst.
Ja, sicherlich werde ich jetzt nicht so das Glück haben, da mich so reinsaugen zu lassen, vor allen Dingen, weil ich ja jetzt schon weiß, was mit Mark Ruffalo ist. Und
erster Half, das ist das Geheimnis, richtig?
Ein paar Mal habe ich, überlegt, da war, er ist der Hulk.
Er darf nicht wütend werden.
Ach so, ja.
Genau. Es sind so ein paar Szenen drin, wo ich dachte, das ist wieder dieselbe Rolle wie in Spotlight. Er macht auch wieder denselben Gesichtsausdruck, er spielt eigentlich immer dieselbe Figur. Und dann ist er irgendwann so ein bisschen wütend geworden, weil sie nicht so wollten, wie er wollte. Und dann dachte ich mir, nee, tu das nicht. ja, er ist dann aber nicht grün geworden und er hat auch nicht die katholische Kirche zu Fall gebracht an der Stelle. Insofern ist es doch eine andere Rolle. Aber gut. Ich, wie gesagt, um die Frage nochmal zu beantworten, ich habe sehr Lust, den ersten zu sehen, weil ich würde gerne in diesem Kontext von Zaubergruppe, das hat mir an sich am Anfang ja sehr gut gefallen und er hat mir auch 20, 25 Minuten richtig Spaß gemacht. Und da jetzt nochmal ein Film, der wirklich gut ist und so habe ich das jetzt einvernehmlich gehört, dass der erste wirklich gut sei, würde ich mir sehr gerne noch angucken, um diese Erinnerung hier auszulöschen und durch eine bessere zu ersetzen.
Dann
ja.
Mach das und berichte.
Dann werde ich. Ja, werde ich demnächst tun. Und sobald ich das gemacht habe, werde ich darauf zurückkommen.
Sehr gut.
Die Kinozuschauer im Übrigen sind eher auf deiner Seite.
Siehst du? Die kennen sich nämlich aus.
Ich war ein bisschen schockiert, als ich runterkam. Wir haben vielleicht nochmal, Christian, für dich zur Erklärung. Wir haben bei uns unten am Ausgang vom Sneak-Kino stehen dann so 3 Kisten, wo du dann Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter deine Karte reinwerfen darfst. Und die Kisten sind aus Glas, das heißt, man sieht, wenn man gegen Ende aus dem Kino läuft, kann man schon so eine gewisse Tendenz erkennen, wie die Leute abgestimmt haben. Und ich war ein bisschen schockiert, als ich da runtergekommen bin und diese Kiste für Daumen hoch war schon so überquellend voll bis oben hin. Und wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich vielleicht noch bei Mitte reingeworfen, aber so habe ich dann auf jeden Fall bei Daumen runter reingeworfen, weil ich dachte, ich muss das irgendwie ausgleichen. Und ich habe dann wieder meine mathematisch unpatentierbare Super-Umrechnungsformel angewendet und habe das zu 7,5 von 10 Punkten umgerechnet, was da am Schluss veröffentlicht das Kino die Auszählung immer auf Facebook. Und um das in unsere Wertung hier zu konvertieren, da kommen dann 7,5 von 10 raus, was ich enorm hoch finde für diesen Film. Die liegen ja noch über dir, Stefan.
Ja, siehst du mal.
Ja, was heißt das? Ich habe keine Ahnung und du bist am Ohr der Masse. Ich glaube, das muss es heißen.
Ich bin unten mit der Straße.
So sagt man das, ja.
Du bist die oberen 7,5% oder Punkte und du die unteren 2,5?
Ja, wahrscheinlich, irgendwie so.
Das wird ja immer viel komplizierter.
Das wird mathematisch immer undurchsichtiger.
Ich habe nie, Mathematik und ich, wir hatten nie so sehr das Vergnügen miteinander, deswegen lasse ich das einfach so stehen.
Ja, nee, deshalb mache ich das ja auch. Ich musste da mal Scheine machen und Stefan auch.
Ich musste auch, aber auch da war das eher so eine Zweckbeziehung, die man da geführt hat.
Okay. Naja, aber lass uns einfach stattdessen Alkohol trinken, das ist viel besser. Der Gast zuerst, was hast du am Start?
Ich habe einfach nur, also ich weiß ja, dass es bei euch auch ein bisschen ausgefallener werden darf, aber ich habe einfach nur ein Bier, ein Pilsner Urquell, ein schönes Bier.
Ja, das ist doch kein schlechtes Bier. Vor allen Dingen ist es aus dem Urland des Pilsners.
Ganz genau. Oder? Und in dieses Urland werde ich auch Ende August kurz zurückkehren für einen Kurztrip. Ich glaube, dass ich den damit schon ein bisschen vorzelebrieren will.
Sehr gut.
Ich werde nämlich nach Prag für Louis C.K. fahren. Ich weiß nicht,
was? Louis C.K. ist in Prag? Was? Wo muss ich mein Geld hinwerfen? Wann? Wie? Wo? Hä?
Das hättest du in eine Zeitmaschine werfen müssen. Ich glaube, die Karten sind alle weg.
Verdammt!
Der ist in Europa unterwegs in diesem Sommer und nimmt alles mit, außer Deutschland.
Ja, so. Ich bin sehr, sehr neidisch. Ich möchte das hier zu Protokoll geben.
Ich dachte ja auch, dass der irgendwie nach Berlin kommt, aber die Hoffnung ist nicht aufgegangen und dann muss ich halt nach Prag fahren.
Ja, hätte ich auch gemacht.
Was macht der da?
Auftreten, Comedy erzählen.
Okay.
Louis C.K. ist großartig. Ja.
Genau.
Hast du nicht neulich erst so über den geschimpft?
Ich habe nicht über ihn geschimpft, ich habe nur damals Protokoll gegeben, dass mir die erste Folge seiner Serie Horace und Pete nicht so gefallen hat, wie seine Comedy-Programme.
Ah. Bist du denn dabei geblieben bei Horace und Pete?
Nein.
Tu es.
Vielleicht tue ich das noch. Wird das besser?
Ja, also ich will nicht sagen, dass es besser wird. Ich hatte aber eine ähnliche Erfahrung. Ich hatte mir aber da schon die ganze Staffel geholt und dachte auch so bei der ersten Folge, das ist komisch, das ist anders, das ist irgendwie kann ich das hier nicht so ganz verarbeiten, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich konnte mich dann im Laufe der Zeit besser drauf einlassen und er macht wirklich schon auch irgendwie krasses Zeug in der Serie, was man eigentlich in Serien so nicht macht. Und das allein fand ich wie immer sehr beeindruckend und da habe ich großen Respekt davor und das hat mich dann auch getrieben, das weiter anzugucken. Einfach zu sehen, was er aus diesem ganzen Experiment da rausholt. Und er holt eine Menge daraus.
Okay, ja, ich hatte damals durchaus vor, mir noch die zweite Folge anzuschauen, aber ich habe die damals gekauft und besprochen, direkt an dem Tag mehr oder weniger, wo die erste Folge erschienen ist. Da gab es die zweite noch gar nicht zu kaufen. Und dann habe ich die auch gleich angeguckt und war einigermaßen vor den Kopf gestoßen in dem Augenblick. Mhm. Und dann zogen erstmal noch ein, zwei Wochen oder so, oder ein paar Tage jedenfalls ins Land, bevor dann überhaupt die nächste Folge rauskam. Und da konnte ich mich dann nicht mehr überwinden. Aber dann habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen aus den Augen verloren. Also vielleicht sollte ich da jetzt nochmal zuschlagen.
Vor allen Dingen ist das Ding jetzt auch abgeschlossen. Also ich konnte auch erst dann einsteigen, als es abgeschlossen war, weil mir das auch zu wust war, auf einmal fällt da eine neue Folge raus, eine neue Serie und dann kostet die irgendwie $5 und die nächste irgendwie $3 und irgendwie war mir das auch zu wild, nicht zu wissen, wie lang ist jetzt diese Staffel oder Serie oder hätte ja auch sein können, dass er irgendwie immer noch Folgen macht. So, das wusstest du alles bei der ersten Folge ja gar nicht, wie lang das wird. Und ich fand dann so mit diesem Abschluss der Staffel, ich wusste, okay, ich glaube, das sind jetzt 10 Folgen oder sowas geworden. Das war irgendwie für mich so absteckbar und dann habe ich mich drauf eingelassen.
Ja, kann ich verstehen. Gut.
Was gibt's
bei Schönes? Ja, genau, wir waren bei der Droge der Wahl. Danke für die Rücküberleitung. Ich steige jetzt einfach mal ein. Ich habe einen 2012er Casa Rivas, heißt der, ein Rotwein, Reserva, ein Merlot aus Chile. Habe ich gestern schon getrunken. Sehr krass intensive Johannisbeernoten. Bisschen Holz und viel Sauerkirsche. Ich fand den sehr gut gestern. Mal gucken, ob er heute immer noch taugt. Stefan?
Ja, ich trinke ja noch 2 Wochen alkoholfrei. Deswegen trinke ich heute mal wieder ein Erdinger.
Ein Erdinger?
Ja. Das Triathlon-Bier.
Prost. Schöner Sound. Feierabend-Sirene. ja, dann lassen wir doch mal unseren Gast noch mal einen Film vorstellen. Du warst auch in der Sneak, Christian.
Genau.
Was also, gab's bei euch?
Ich habe diese Einladung, diese Sneak-Einladung auch sehr, sehr gerne angenommen, weil ich war echt, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr in der Sneak. Also wow. Ich hatte da auch so meine Hochphase, damals noch in Kiel, und da kenne ich das halt auch noch so, was du auch gerade erzählt hattest, so mit Abstimmungsboxen und so. Und da gab es dann auch immer irgendwie Ankündigungen von den Kinobetreibern und irgendwie noch einen kleinen Vorfilm, und das war immer so ein richtig schönes, rundgemachtes Kino-Kultur-Happening, und irgendwie bin ich da rausgefallen, und irgendwie ist das schade. Deswegen habe ich das nochmal jetzt so als Einladung genommen und habe mir gesagt, gut, Berlin, da geht ja auch eine Menge, was geht denn so in Sneak-Hinsicht? Und ich habe eine Sneak gefunden, ich glaube, das ist auch die einzige in Berlin, die O-Ton zeigt, die O-Ton mit Ankündigung zeigt. Die war, lass mich kurz überlegen, ich glaube, die ist immer dienstags im Passagenkino in Neukölln, falls Berliner hier irgendwie zuhören. Als noch nicht so lange Berliner habe ich auch sämtliche Fehler gemacht, die man machen konnte. Ich bin mit meiner Mitbewohnerin erst im falschen Kino gelandet, weil ich gar nicht wusste, dass Neukölln so viele verschiedene Kinos hat, und es gibt ein eigenes O-Ton-Kino, aber dieses O-Ton-Kino macht nicht die O-Ton-Sneak. Und so war das alles kurz vor knapp, aber es passte dann doch. Und es lief ein spanischer Film namens Julieta. Ich hatte eigentlich auch eher auf sowas gehofft, was ihr irgendwie da geguckt habt, so ein bisschen so Now You See Me. Das hätte mich auch vielleicht im Vorfeld eher interessiert. Aber ich kenne das halt eben auch noch so aus meiner früheren Sneak-Zeit. Es gibt so typische Sneak-Filme, finde ich. Also so Filme, also Sneak ist ja immer so als Happening auch so schön, weil du kriegst halt was vorgesetzt. Bei mir ist auch immer die Regel, da sind auch schon fast Freundschaften dran zerbrochen. Es wird geguckt, was auf den Tisch kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich gehe nicht vorher aus dem Kino, wenn der Film nicht zu Ende ist, auch wenn er beschissen ist. Aber ich gucke ihn mir zu Ende an.
Und ja, bei uns ist es auch so ähnlich. Also wir gehen extrem selten aus der Sneak raus, aber es ist schon vorgekommen.
Okay. Also ich habe auch schon irgendwie Dokumentationen über eBay über mich ergehen lassen, Und auf jeden Fall waren wir denn da in Neukölln, und ich dachte, also ich habe mich auch vorher nicht großartig beschäftigt, was laufen könnte oder was nicht laufen würde, aber dann kam eben dieser Film, so Vorspann hat ja auch schon irgendwie klar gemacht, okay, das scheint eher was Spanisches zu sein. Und
wie gut ist dein Spanisch?
Sí. Muy bien. ¿Qué pasa?
Oh yeah.
Sí.
Das ist gut.
Aber es war halt, was war es denn? Es war ja Omo, es war halt mit
okay.
Das waren deutsche Untertitel, glaube ich. Oder hatten wir Englische? Nee, wir hatten deutsche Untertitel, das waren schon deutsche Untertitel. Und wenn ich auch irgendwie, glaube ich, Filmsnob, weil ich mag sowas. Also ich bin großer Freund der originalen Sprache, auch wenn ich sie nicht verstehe, weil ich verstehe dann schon sowas wie Tonfall besser oder Rhythmus der Sprache. Du verstehst, wenn sich Leute, wenn sie stottern, wenn sie sich wiederholen. Das verstehst du auch alles, ohne die Sprache selber zu verstehen. Und deswegen mag ich das eigentlich auch ganz gerne. Also wenn es geht und wenn ich irgendwie auch genug Energie habe, dann gucke ich mir irgendwie auch gerne Chinesisch im Original an und irgendwie deutsche Untertitel oder sowas. Genau, also das war, wie gesagt, so ein typischer Sneak-Film, so ein Film, bei dem ich eigentlich sage, gut, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht, hätte ich mir so nie angeguckt und würde ich auch so nie gucken, weil der jetzt auf dem Cover, in der Beschreibung, also all diese Außenfaktoren, die hätten mich überhaupt nicht irgendwie an den Film gebracht. Das ist halt, ja, was ist das? Es ist eine sehr persönliche Geschichte einer Frau, die sehr stark gespielt wird, die sehr gebrochen gespielt wird, die am Anfang irgendwie mit ihrem Lebensgefährten, und die sind, glaube ich, so in ihren 40er, 50ern, irgendwie umziehen soll. Ich glaube, aus Madrid irgendwie weg oder sowas. Und sie ist aber sehr komisch drauf und auf einmal trifft sie dann irgendwie auf der Straße eine alte Freundin, auf jeden Fall eine ihr bekannte Person, und diese Person spricht dann auf einmal von ihrer Tochter. Und das wirft die Frau in massive Löcher und dann setzt sie sich irgendwie hin und fängt an, Briefe an ihre Tochter zu schreiben, so nach dem Motto, so meine liebe Tochter, jetzt muss ich dir endlich mal meine Lebensgeschichte so erzählen, wie sie wirklich passiert ist. Und dann arbeitet der Film da eben auch sehr geil mit Rückblick und auch mit mehreren Versionen von der gleichen Figur, in junger Fassung, in älterer Fassung, und dann wechseln halt die Schauspielerinnen so auch zwischen den Schnitten in einer Szene und so. Schon ganz cool gemacht alles. Und also greift eigentlich diese Geschichte der Frau, dieser Mutter, ja, wie sie zu der Tochter gekommen ist, wie das Verhältnis mit der Tochter auch war, das dekliniert im Grunde genommen so eine Biografie irgendwie durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine fiktive Biografie ist, also kein nicht auf einer wahren Person oder Geschichte basiert. Und ich will da auch nicht zu viel verraten, weil das auch interessante Wendungen nimmt. Aber so die Reise an sich, der Film, der Weg, der hat mir schon Spaß gemacht. Also das war schon ein gutes Ding. Aber wie gesagt, und das mag ich halt eben auch an der Sneak, das hat mir jetzt einfach nochmal etwas völlig Neues, etwas völlig anderes dargeboten, was ich so mit irgendwie Netflix oder Kino besuchen oder so, das hätte mich sonst nie erreicht. Und ich finde, das sind auch schöne Momente, die eben die Sneak so machen kann. Natürlich, ich freue mich, ich habe damals irgendwie in der Sneak irgendwie den ersten Iron Man gesehen und dachte, cool, jetzt muss ich dafür nicht extra ins Kino gehen, das ist ja auch super. Aber ich mag das, wenn so Sneak-Filme kommen, die einen irgendwie, ja, die einen positiv überraschen können. Und das hat der Film.
Ja, das finde ich auch immer super. In der Sneak sitzt und irgendwas guckst, so, was ist das denn jetzt? Und dann gehst du raus und denkst dir so, boah, cool, da wäre ich nie reingegangen. Sei es, weil einem das Genre nichts sagt oder nicht gefällt oder ja, irgend so eine komische Produktion und gehen wir doch lieber den neuen Star Trek gucken oder sonst irgendwas. Und dann hat man eben die Chance, sowas mal zu sehen und ja, muss quasi auch sitzen bleiben. Das ist echt besonders, ja.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Die Claudia müsste hier in der Leitung sein. Hallo.
Hi.
Hallo.
Ah, da kommt Hallöchen. Die Stimme aus dem Nichts.
Hallo.
Ja, wir haben dich jetzt einfach total stillschweigend zugeschaltet und den Hörern auch noch gar nicht erzählt, dass du kommen wirst. Das ist jetzt quasi hier so die Überraschung mitten in der Sendung.
Ja, ist auch ziemlich cool, mal ist Sneak-intensiv, wenn man in die Besprechung reinkommt, nicht mal weiß, was für ein Film ist das. Ich habe jetzt gerade so zugehört, dachte mir so, habe ich eine Ahnung, was das ist? Nein, habe ich nicht. Insofern werde ich das dann später nochmal anhören und
Wir waren ja noch nicht ganz durch. Also ich meine, ich weiß nicht, Christian, ob du durch warst. Also es ging um Giulietta von Pedro Almodovar.
Siehst du, das ist jetzt total interessant, weil hätte ich das jetzt zuerst gehört, dass es Almodovar ist, hätte ich gleich gedacht, finde ich bestimmt doof. Und jetzt habe ich das so angehört und dachte mir so, klingt eigentlich ganz cool. Insofern, ein paar Vorurteile erstmal.
Ja, deshalb habe ich dir das jetzt auch noch verraten, weil ich jetzt wissen wollte, was das jetzt mit deiner Meinung macht.
Ja, also ich, auf jeden Fall, hallo Christian. Schön, dass wir uns hier treffen. Ja, ansonsten fahrt fort, bitte. Ich höre mal so ein bisschen zu erstmal.
Ja, Christian, würdest du ihn noch in unserer Skala von 1 oder 0 bis 10 bewerten wollen oder machst du das normalerweise nicht mit deinen Filmen?
Also ich bin ja ein guter Gast und lasse mich auf die Hausregeln ein. Normalerweise bin ich nicht so der Freund der Wertung und mein langjähriger Co-Moderator Tamino hat da auch eine komplette Wissenschaft draus gemacht, wie man also so Mathematik und Rating-Wissenschaft zusammen kombiniert. Ich kann sowas immer nur aus dem Bauch machen. Ich glaube, ich würde ihm so eine 6 von 10 geben. Keine Ahnung, 6,5, vielleicht auch noch eine 7, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, der Film ist auch noch eigentlich ein Tick besser, als ich ihn finde. Ich glaube, da spielt so ein bisschen mit rein, dass ich sage, das ist einfach nicht so meine Tasse Tee. So, das ist nicht unbedingt mein normaler Filmgeschmack. Das zieht mich normalerweise gar nicht so ins Kino. ja, wer da vielleicht Affinitäten für Schauspieler, für Themen, für Regisseure jetzt in dem Fall hat, sieht da vielleicht sogar noch mehr drin als ich.
Okay, also ich habe jetzt mal so in der IMDb mir so ein paar Bilder angeguckt und mal so quer und was du jetzt auch erzählt hast, das also was du vom Plot erzählt hast, deckt sich so ungefähr mit der englischen Kurzbeschreibung, die hier in anderthalb Sätzen steht. Wäre ich jetzt erstmal so bei dir, hätte ich jetzt auch gesagt, so wenn ich das so lese, klicke ich das bei Netflix auch nicht an. Also für mich wäre das dann auch so ein Film, der mich entweder in der Sneak überrascht oder dann halt auch wahrscheinlich nie erwischt.
Also wer spielt die Hauptrolle? Wissen wir das?
Das wissen wir. Hier steht Adriana Ugarte als erstgenannter Name.
Das ist die junge Version, genau.
Okay.
Und Emma Suarez als die ältere Version. Also das Ding ist, ich und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, aber das spricht mich natürlich nicht ganz so sehr an, ist diese sehr persönliche Muttergeschichte, die da auch verhandelt wird. Also ich glaube, da sind echt so typische, ja, irgendwie Mutterängste und also da passiert einfach eine ganze Menge mit dieser Frau und mit dieser Mutter. Und das fand ich als Außenstehender sehr, sehr interessant, aber das kann mich natürlich nicht ganz so nah am Herzen, glaube ich, treffen, wie es halt Mütter oder Frauen vielleicht eher treffen kann. Und deswegen ist es so schwierig, da darüber zu reden, wenn ich das Gefühl habe, sozusagen nicht die Zielgruppe zu sein. Ich kann aus der Distanz sagen, das hat mir gefallen und das ist gut, aber ich bin, glaube ich, nicht ganz so der richtige Adressat für diesen Film.
Ja, aber ich meine, wenn es jetzt ein Almodóvar ist, ist es ja auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er im gefälligen Sinne Frauenfilme macht oder so. Also ich zum Beispiel habe mit seinen Filmen in der Regel das Problem, dass ich die Frauen, so sehr er betont, dass er Frauen über alles liebt und verehrt und so weiter, er ist ja schwul, ich finde die Frauen immer ein bisschen abgeschmackt in seinen Filmen und nicht sehr zugänglich für mich. Deswegen weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer so seine Zielgruppe ist. Ich habe immer so das Gefühl, es ist halt so ein bisschen Arthouse, aber nicht so sehr, dass man sofort schreiend davonlaufen würde, aber ich mag die Figuren häufig nicht, deswegen.
Also mir hat gerade die, also auch das Schauspiel der älteren Julieta sehr gut gefallen. Also da habe ich mich auch sehr hochziehen können. Und ich kenne, glaube ich, keine anderen Filme von ihm, deswegen kann ich das jetzt nicht so sehr vergleichen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er mir oder allen irgendwie vor den Kopf stoßen will mit seiner Protagonistin. Aber eigen war es dann doch.
Also mir geht es bei ihm häufig so, ich glaube, dass er diese Figuren toll findet, aber das ist so wie mit Personen, die man trifft, die für sich sicher super Leute sind, aber die man einfach nicht sehr mag. Das passiert ja nun mal. Und so geht es mir mit seinen, ich merke das einfach in seinen Filmen, allen, die ich bisher gesehen habe, ging mir das so, dass ich die Figuren irgendwie nicht besonders mochte und sie deswegen auch nicht, mich das nicht so berührt hat oder ich nicht da nicht so reingekommen bin oder so. Weiß nicht, das ist vielleicht einfach so persönliche Geschmackssache oder so. Aber was du erzählt hast, interessiert mich auf jeden Fall. Deswegen wäre das vielleicht mal wieder eine, dem ich eine Chance gebe.
Dann interessiert es mich danach umso mehr zu wissen, ob dir diese Figur gefallen hat, weil ich auch Schwierigkeiten habe, das für mich zu beantworten.
Tja, allerdings musst du dann wahrscheinlich 5 Jahre warten, da ich ja momentan keine Filme sehe. Insofern,
ich hab
Geduld, bitte. Okay, gut.
Ich war gerade überlegt.
Wie hieß der Film?
Julieta.
Ah, Julieta,
okay. Oder Julieta wahrscheinlich, weil es Spanisch ist.
Sie.
Ich habe gerade überlegt, was der letzte Almodóvar war oder überhaupt der einzige, den ich möglicherweise gesehen habe. Und ich glaube, außer Volver, wo ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern kann.
Aber den haben wir auch in der Sneak gesehen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Gibt es da nicht sogar vielleicht eine Folge? Kannst du dir anhören, wie du den gefunden hast?
Das ist langsam bei 400 irgendwas Sendungen ein wiederkehrendes Thema, dass ich mir anhören kann, wie ich das gefunden habe, weil ich es längst vergessen habe. Aber gut.
Das ist eigentlich eine Altersvorsorge, was man so mit so einem Podcast betreibt, ne? Dass man nachher dann, wenn so die Demenz kommt, dann kann man sich selber beim Reden zuhören und nachverfolgen, wie man
Dinge früher fand. Will man doch nicht ernsthaft. Wer will denn das? Bitte.
Ja, das ist die Frage, wie du das siehst, wenn du mal 85 bist. Vielleicht denkst du dann anders darüber. Dann denkst du, das sind die guten alten Zeiten.
Ja, allerdings, wenn man Alzheimer hat, dann findet man, glaube ich, diese Art von narrativer Struktur auch nicht angenehm. Weil das ist schon, erstens ziehen wir uns ja in der Regel ziemlich in die Länge. Das schon, kann schon unangenehm sein. Und dann ist, also meine Erfahrung ist mit Leuten, die Alzheimer haben, dass sie häufig, egal wie viel sie vorher in ihrem Leben geredet haben, finden, dass andere fürchterlich viel reden. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass sie das unangenehm finden, weil sie das gar nicht so aufnehmen können. Und ich glaube, bin deswegen nicht sicher, dass man dann den Podcast sehr angenehm findet.
Richtig peinlich wäre es ja, wenn man sich selber gar nicht wiedererkennt und sagt, was ist das denn für ein komischer Typ, der mich die ganze Zeit dazu zutextet und seinen komischen Filmgeschmack kann ich überhaupt nicht verstehen und dann nicht zuhören.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dafür muss ich nur ein paar Podcasts von uns von vor 2 Jahren anhören. Da wird mir das bei manchen Dingen, die ich erzählt habe, so ungefähr gehen, dass ich mir denke so, Gott, oh Gott.
Was redest du da?
Was für ein Quatsch. Genau, was redest du da?
Ist denn diese Frau komisch?
Richtig.
Genau, und was habt ihr mit Claudia gemacht?
Darf die auch mal was sagen? Oder verstellt der Stefan die ganze Zeit seine Stimme?
Das würde ich nie machen.
Ah, nee, du hast recht, so eine Stimme. Ja. Okay, bevor wir jetzt hier einfach stumpf in unserer Liste weitermachen, muss ich doch jetzt mal Claudia fragen. Möchtest du einen Film einschieben? Hast du was geguckt? Bist du zum Schauen von Filmen gekommen?
Also ich habe einen einzigen Film gesehen, das war der Marsianer, den ihr ja in Folge 432 schon besprochen habt, wie ich vorhin mal schnell ergoogelt habe.
Müsste ich mir anhören, was ich dazu gesagt habe, weiß ich nicht.
Du hast... ist ja schon so lange her, nicht
wahr? Ja, 432 geht noch, Marsianer kriege ich gerade noch so hin.
Ja, du hast 9 Punkte gegeben, insofern. So schlecht kannst du ihn nicht gefunden haben. Ich habe jetzt deine Besprechung noch nicht gehört, aber ich nehme an, dass ich dir da in weiten Zügen zustimmen kann, weil er mich auf jeden Fall für 9 Punkte wert amüsiert und unterhalten hat. Und ich nach langer Zeit auch mal wieder einen Ridley Scott-Film richtig gut fand, also so richtig ohne Vorbehalte und so. Ja. Hatte man sich ja auch eigentlich auch schon dran gewöhnt, dass das vielleicht nie wieder der Fall sein wird.
Vor allen Dingen seine Science-Fiction-Filme.
Ja. Naja, es gibt ja auch Leute, die Prometheus lieben, aber ja, also ich fand ihn super und er hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Es sagen ja eigentlich alle, die den irgendwo besprechen, sagen eben, dass man häufiger mal auch laut lachen muss, was jetzt in diesem ganzen Science-Fiction, obwohl ist das wirklich so richtig Science-Fiction? Naja, auf jeden Fall diesem Weltall-Film-Genre ja nicht unbedingt immer der Fall ist, erst recht nicht, wenn einer irgendwie auf dem Mars zurückgelassen wird. Was ich ganz interessant fand, ist, dass der Film sich ja diese ganze, was so üblich ist, dieses ganze so Überlegungen, seine Familie zu Hause oder eben so diese Menschelei im Weltall, das spart er sich ja total im Prinzip. Also wir erfahren ja eigentlich gar nichts darüber, was Matt Damon, ob er eine Familie hat oder was ihn zu Hause erwartet und so weiter. Wir erleben ihn eigentlich fast überhaupt nicht dabei, dass er sich über sowas Gedanken macht. Natürlich kann man auch sagen, hat er ja keine Zeit für, er hat genug zu tun. Aber fast jeder andere Film dieses Genres macht das ja trotzdem. Oder in besonderen Momenten der Krise denkt er dann daran und es gibt ihm Kraft und so weiter. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall und das finde ich super. Ich finde es total toll, dass der Film sich das einfach spart, weil er sagt, das mache ich nicht, darum geht's nicht. Und ich ziehe das auch durch, hier eine Figur zu haben, die vielleicht, kann jetzt jemand sagen, total unglaubhafterweise, selbst für einen Astronauten, einfach total, ja, eben so, im Englischen würde man sagen, resourceful ist, eben immer noch was weiß und sich überlegt, wie er es machen kann und im Prinzip keine Schwächen hat, wenn man so will.
Ja, und auch ein unverbesserlicher Optimist ist einfach.
Genau, ja, ja. Und ja, also wirklich in den schlimmsten Situationen es trotzdem rausreißt, aber eben auf so eine intelligente Weise. Ich finde das hervorragend, dass er sich total spart, da jetzt so eine emotionale Ebene aufzumachen und sowas. Ich finde, das braucht der Film überhaupt nicht und er wäre kein Stück besser gewesen, wenn er das gemacht hätte. Mhm. Ja, also ich finde super. Super, super, aber den hat ja sowieso jeder schon gesehen. Insofern Empfehlungen muss ich hier nicht mehr aussprechen. Ich bin ja Jahre hinterher bekanntlich.
Ich habe ihn noch nicht
gesehen. Eigentlich auch ganz cool für, wirklich.
Nein, ich habe ihn im Wohnzimmer in einer Schublade liegen. Ein Arbeitskollege, der unseren Podcast hört, hat ihn mir ausgeliehen, so, hier, den musst du jetzt endlich mal gucken. Und der fragt doch einmal die Woche und wahrscheinlich jetzt nächste Woche auch, wenn er diese Sendung gehört hat.
Oh, ich glaube auch, dass du den toll finden wirst, wirklich.
Okay.
Weil es ist wirklich so, es ist ein gute Laune-Weltall-Film. Und das ist ja wirklich nicht so das, was du erwarten würdest, eben, wenn einer auf dem Mars zurückgelassen wird.
Nee, das ist auch nicht so mein Thema. Das ist irgendwie.
Nicht so cool,
geht so.
Aber irgendwie dann doch, ja.
Okay. Ich finde halt, ich finde den halt einfach so stark, weil der, und das hattest du gerade eben, Claudia, auch so ein bisschen angedeutet, das ist auch gleich die Kritik an dem Film, aber er ist halt so ein Lobgesang auf den Menschen, weil also der Mensch ist nicht nur irgendwie die Beziehung zu seiner Familie, die er pflegt zu Hause, bla bla bla, sondern eben auch der potenzielle Optimismus und auch der Humor. Ich meine, er sitzt da halt irgendwie auf dem Mars und natürlich kannst du da jetzt irgendwie, so wie Scott selber, du könntest da eher so eine Alien-Geschichte draus machen und alles ist düster und dunkel und furchtbar und wir haben Angst. Aber es ist halt das komplette Gegenteil, weil das Ding ist halt optimistisch und euphorisch und feiert sich und feiert den Menschen und feiert menschliche Innovation und Erfindungsgeist und Überlebenskunst und Humor und das finde ich irgendwie stark und das habe ich auch überhaupt nicht in einem Film irgendwie erwartet und weder bei Ridley Scott noch bei so einem Hochglanz-Science-Fiction-Film und der hat mir irgendwie wieder so ein bisschen auch Glauben an die Menschheit gegeben und das fand ich irgendwie schön.
Das ist ja süß.
Und kuschelige Atombatterien.
Total. Die strahlen so schön.
Ja, genau, die sind super.
Nein, also ich finde auch so, der Vergleich wäre ja, der offensichtliche Vergleich wäre so ein Stück weit Gravity, den ich auch super fand, habe ich ja auch lang drüber geredet und war ich schwer begeistert und beeindruckt. Aber da ist es eben genauso, dass es auch, ist natürlich auch so against all odds und sie muss es irgendwie schaffen, obwohl alle Wahrscheinlichkeiten gegen sie sprechen. Aber da ist es eben so, dass diese emotionale Komponente auf jeden Fall wichtig ist. Und in dem Film passt das auch. Aber hier, wo es ganz weg ist, finde ich es auch super. Ich finde einfach der Film, also Ridley Scott und die, die den Film gemacht haben, haben da eine Entscheidung getroffen, die für mich absolut richtig ist. Das basiert ja auf dem Buch. Wahrscheinlich ist es da auch so, oder? Das würde mich mal interessieren.
Ich habe es nicht gelesen. Ich habe von Leuten gehört, denen ich allerdings in Sachen Film nicht viel zutraue.
Und schon wieder Hörer.
Ich sag jetzt nicht. Yeah. Nee, das ist kein Hörer und ich würde auch keinen Wert
drauf. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
Nee, ist mir auch völlig egal, muss ich ganz offen sagen. Aber ich wurde da lang zugetextet, dass das Buch alles viel besser ist und es ist alles viel realistischer und der ganze Physik ist viel besser erklärt, bla 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 bla. Und dann habe ich abgeschaltet. Ja.
Ja, also das finde ich auch.
Es geht noch viel länger um Kartoffeln in dem Buch, habe ich gehört.
Ja, ach so. Naja, man muss ja genau erfahren, wie das funktioniert. Das finde ich übrigens auch super. Das ist so die wissenschaftliche Seite. Es ist gerade so viel, dass du denkst, ja, bestimmt irgendwie. Ich verstehe nichts. Aber egal, macht ja auch nichts. Ich glaube ihm das einfach, dass er weiß, wovon er redet oder so. Fand ich gut gemacht. Also, ja. Ich schließe mich Bobs 9 Punkten an.
Hurra. Ich finde es immer gut, wenn sich Frau Doktor meiner Meinung anschließt.
Ja, ihr seid so kompetent. Mir bleibt ja nichts anderes übrig.
Vielleicht runter wie Öl. Vielleicht gibt er ihn einfach aus falschen Gründen und du hörst dir die Sendung an und denkst dir so, nee,
der hat ja keine Ahnung,
deswegen 9 Punkte, der hat es überhaupt nicht verstanden.
Ja, es könnte bestimmt schon sein.
Bestimmt.
3 Wochen kommt die Claudia wieder in die Sendung. Alter, du hast keine Ahnung.
Ups. Oh ja, ich sehe da so ein Revival der Meckerschwester. Ich könnte einfach jetzt in den Kommentaren wüten, wenn ich irgendwann doch eure ganzen Podcasts, die ihr hier ohne uns fabriziert habt, noch nachhöre, dann werde ich überall ganz böse Sachen drunter schreiben.
Ich bitte darum. Unbedingt solltest du das tun. Gut, wir müssen trotzdem in der Sendung ein bisschen fortschreiten und ja, ich muss nochmal an Christian geben, der Gast muss hier zu Wort kommen. Du wolltest noch einen Film aus diesem Beziehungsfilme-Kästchen besprechen, wenn ich das richtig lese hier.
Ja, also vielleicht eher nur ansprechen, aber ich habe auch noch die Tage den Film 10 Dinge, die ich an dir hasse, gesehen. 10 Things I Hate About You. Und ich glaube, dass ich, also weil wir ja über die Regeln des Spiels gesprochen hatten und ich da ja auch schon so meinte, ich dachte immer so Teenie-Film und so romantische Komödie und irgendwie. Ich glaube, dass ich immer 10 Dinge, die ich an dir hasse, im Kopf hatte oder assoziiert hatte, wenn ich an sowas wie Regeln des Spiels gedacht habe. Also das ist so, ich glaube, da gibt es zumindest in meinem Kopf eine sehr enge Verbindung, die in Wirklichkeit, glaube ich, nicht existiert. Weil 10 Dinge ist halt, ja, was ist das, ne? Ich glaube, 2001 oder so rausgekommen oder 99, also ich glaube so um diese 2000er-Wende irgendwie und ist halt Heath Ledger und Julia Stiles und Joseph Gordon-Levitt, die da halt irgendwie alle frisch aus der Pubertät geperlt so Highschool-Schüler irgendwie spielen und er will sie, aber sie will ihn nicht und dann muss er mit ihr ausgehen und dann will sie ihn aber doch und aber dann doch nicht und am Ende sind sie doch alle glücklich und es ist irgendwie sehr süß und alles schön. So.
Aber Christian, das ist ein totales Missverständnis meiner Meinung nach, weil im Prinzip ist 10 Things I Hate About You ist ja eine Shakespeare-Adaption. Das ist ja Taming of the Shrew, die Geschichte. Und so muss man das auch lesen. Ich meine, natürlich ist das Highschool und süße Highschool-Leute oder weniger süße, was auch immer. Aber die Geschichte ist trotzdem nach wie vor Shakespeare. Deswegen ganz so seicht ist das letztendlich dann doch auch nicht.
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also so unter der Oberfläche geht da, glaube ich, auch mehr ab. Aber so an der Oberfläche ist das schon alles irgendwie so ein bisschen so Teenie-Kram. Und vielleicht hatte ich auch Probleme, unter diese Oberfläche einzutauchen, weil ich finde, ein Film, in dem Menschen nicht Joseph Gordon-Levitt daten wollen, ist halt so unrealistisch, dass ich da irgendwie gar nicht reinkomme. Also die erste.
Aber damals kannte kein Mensch Joseph Gordon-Levitt.
Aber war er nicht damals schon heiß? Nein.
Na, er war klein und süß, aber sie war, also dass die Frau, der da hinterher steigt, dass die sich erstmal woanders orientiert, ist meiner Meinung nach vollkommen realistisch. Weil er sieht halt so jünger aus als sie, obwohl er in ihrem Alter ist und so. Und komm, lass uns doch mal den Tatsachen ins Auge blicken. Irgendwie 16-jährige Mädels, interessieren die sich für 16-jährige Jungs, die wie 14-jährige Jungs aussehen oder 15-jährige? Wohl kaum. Also
man hört halt es nicht, aber ich schüttel mit dem Kopf. Weil also okay, aber ich glaube, wir können uns darüber einig werden, dass Heath Ledger verdammt gut aussieht in diesem Film und ich es sehr verstörend fand, ihn grinsen zu sehen, weil ich da irgendwie schon die ganze Zeit so dachte, okay, Nolan, als du das gesehen hast, war mir klar, dass du ihn für einen Joker haben wolltest. Also dieses Grinsen, dieses Lächeln ist halt unfassbar.
Also ich glaube, dass ein Teil, also ich finde den Film fantastisch, wirklich. Ich habe ihn unzählige Mal gesehen. Ich glaube, dass ein Problem ein bisschen für dich ist, wenn du ihn jetzt angeschaut hast. Weil er natürlich schon von der ganzen Optik und diese, ja, er altert natürlich auf eine Weise, der ist sehr, sehr stark so in seiner Zeit verhaftet vom ganzen Look her. Und wenn man ihn jetzt anschaut, dann finde ich, wirkt wahrscheinlich einiges auch so ein bisschen, naja, wie halt so, wie 90er-Jahre-Serien jetzt aussehen, so. Mhm. Und das hast du natürlich nicht, wenn du ihn wie ich damals geschaut hast und dann wieder geschaut hast und dann wieder geschaut hast und wieder geschaut hast und ihn einfach immer super fandest. Insofern ist es dann einfach eine andere Art von Begegnung. Und vielleicht sind wir auch jetzt zu alt, um ihn zum ersten Mal zu schauen.
Ich war ja. Das glaube ich auch, aber also nicht falsch verstehen. Der Film ist wirklich süß und der ist wirklich gut gemacht und hat mir ja gefallen, aber ja, also mir fehlt die Nostalgie für den Film oder vielleicht auch ein bisschen für die Zeit, weil ich da, glaube ich, andere Sachen irgendwie auch geguckt habe. So.
Ja.
Ich war ja total optimistisch, als du vorhin gesagt hast, ah, hier 10 Dinge, das erinnert mich an die Regeln des Spiels. So, ah ja, den habe ich auch gesehen, lass uns darüber reden. Aber ich glaube, ich habe ihn verwechselt mit, wie werde ich ihn los in 10 Tagen oder sowas. Weil das irgendwie ist es so, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, was in meinem Kopf passiert ist. Und ich glaube, das war wahrscheinlich der Film, mit dem ich ihn da einfach durcheinander geworfen habe.
Okay, jetzt würde mich aber sehr interessieren, Stefan, wo du die Verbindung zwischen How to Lose a Guy in 10 Days und Regeln des Spiels siehst.
Sehe ich gar nicht, aber ich wollte sie mir von Christian in Ruhe erklären lassen.
Das wäre interessant geworden. Zuschriften zu diesem Thema? Gerne.
Ja, ich habe ihn aber jetzt mal auf meine To-See-Liste geklickt und werde dann berichten, wenn ich ihn gesehen habe. Und dann wird mir sicherlich auch der Zusammenhang zu Regeln des Spiels aufgehen.
Steht er jetzt vor oder hinter der Marsianer auf deiner Liste?
Ach je, das sind ja zwei unterschiedliche Listen. Der Marsianer ist ja die Liste, also diese physikalische
Liste. Ist der Stapel.
Ja, genau. Und das hier ist ja die Netflix-Liste. Die ist sehr geduldig. Die ist sehr geduldig.
Und dann gibt es noch diese Liste von Dingen, von denen wir versprochen haben, dass wir in der Sendung darauf zurückkommen. Die, wenn man die ausdruckt, geht der Drucker kaputt.
Hm.
Ja.
Oder die Liste von Filmen, die uns der Sebastian irgendwann geschickt hat, die wir mal anschauen wollten.
So, die liegen alle hier noch auf dem Stapel. Das ist keine Liste, das ist ein physikalischer Stapel.
Wieder eine andere Liste.
Ja.
Das ist die physikalische Liste beim Robert.
Ja.
Es sind halt lauter so Horrorschinken. Das will halt immer keiner von uns gucken.
Da haben wir alle Angst vor.
Ja.
Ja.
Apropos Angst.
Ja.
Angst. Oh, oh. Überleitung des Wochenendes. Gib alles, Stefan.
Christian, du warst beim Bundespresseamt, wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin und saßt im Garten.
Ja.
Bundespresseamt, genau. Hängt das an einem Ministerium dran? Nee, gell? Bundespresseministerium gibt's ja nicht.
Da bin ich schon wieder überfragt. Ich kann dir sagen, wo es steht in Berlin. Es ist in der Nähe vom S-Bahnhof Friedrichstraße, direkt an der Spree. Sehr, sehr schön.
Oh. Und ich glaube, es ist ans Ministerium für Wahrheit angeschlossen.
Genau. Und dort hast du den Film Angst, Essen, Seele aufgeschaut.
Ganz genau. Das war Freiluftkino. Ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei. Das waren, glaube ich, so ein oder zwei Wochen, dass die da jeden Abend Filme gezeigt haben, dann eben vor dem Bundespresseamt. Und das Thema ist natürlich dann auch so ein bisschen in die aktuelle politische Lage so eingegliedert. Es ging halt um Flucht, um Integration. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da lief auch noch irgendwie gegen die Wand. Ich habe das Programm gar nicht so sehr studiert und ich bin da eigentlich auch eher so hingestolpert und es war so eine Mischung aus, okay, der Film klingt jetzt okay, aber es ging auch eher um den Termin, so an dem Abend habe ich irgendwie Zeit und mit ein paar Leuten hin und das kann man ja mal ausprobieren. Und dann haben wir halt Angst, Essen, Seele auf von Rainer Werner Fassbender gesehen und das Ding hat mir die Schuhe so ausgezogen, dass sie immer noch in der Spree, glaube ich, liegen. Unfassbar guter Film.
Ich denke,
Fassbender Bilder. Hatte ich ein bisschen im Studium der Filmwissenschaft. Ja, ich will nicht sagen erfolgreich gemieden. Ich habe Welt am Draht gucken dürfen in einem Science-Fiction-Seminar und diese Fassbender-Dinger sind schon echt eigen. Also die Art, wie gespielt wird und die Art, wie da auch irgendwie produziert wurde, so das, was ich mir dann irgendwie später noch angelesen habe, er ist halt unglaublich, er hatte so einen unglaublich hohen Output und hat echt unglaublich viel fast schon durchgeprügelt an Filmen und an Produktionen, die er in seiner ziemlich kurzen Schaffenszeit eben gemacht hat. Und das sieht man auch an den Filmen. Also das Schauspiel ist einfach ist sehr hölzern eigentlich, sehr, sehr, sehr eigen. Auch viel mit Theaterdarstellern und da ist so eine gewisse Distanz, die man erstmal überwinden muss. Und ich hatte das eben bei Welt am Draht gar nicht so erfolgreich geschafft, sondern die Distanz blieb. Und jetzt bei dem Film war ich halt voll drin. Der Film ist irgendwie von 74, glaube ich. Also 74 ist er rausgekommen, der ist 42 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und brandaktuell, also die Geschichte ist auch so ein bisschen, vielleicht von der Prämisse her auch ein bisschen künstlich, aber es ist halt so eine Rentnerin in München, halt irgendwie 74 in München sitzt sie da und ihre Kinder sind irgendwie aus dem Haus und ihr ist auch so ein bisschen langweilig und so ein bisschen arbeiten muss sie halt auch noch und sie lebte so ihr Leben alleine vor sich hin und stolpert dann in so eine Gaststätte und in dieser Gaststätte, in dieser Kneipe sind halt viele Gastarbeiter. Und dann gibt's da irgendwie unter den Kollegen da von den Gastarbeitern irgendwie auch so eine kleine Wette, dass dann der eine sagt zum anderen, hier, schnapp dir doch mal da diese alte Omi, diese deutsche Omi und tanz mal mit ihr und dann tanzen die und dann freunden die sich so ein bisschen an und dann kommen die sich auch näher und dann nimmt sie ihn mit nach Hause und dann tuscheln schon die Nachbarn, als sie sehen, dass die Frau so und so da halt einen dunkelhäutigen Gastarbeiter mit aufs Zimmer nimmt und so und dann, ja, die kommen halt immer mehr zusammen und auf einmal heiraten sie und sind irgendwie auch glücklich, aber irgendwie auch nicht und die Ehe ist eigentlich eher zum Scheitern verurteilt und diese ganzen Leute um sie herum, eben in den 70ern in München, sind vielleicht nicht die tolerantesten und der Film, also wie gesagt, also die Art und Weise, wie er da dieses Thema von eigentlich Isolation und von Einsamkeit und eben Toleranz und all diese aktuellen Sachen, die wir jetzt im Jahr 2016 im Sommer so diskutieren wie eh und je und dann kommt da dieser Film um die Ecke und sagt, ja, hier, guck mal, was ich vor 40 Jahren gemacht habe und wie ich das auch gemacht habe, also unfassbar geil inszeniert mit richtig geilen Bildern und ich bin da raus aus dem Kino und dachte, ja, also was ist hier los? Das deutsche Kino hat irgendwie, redet sich ständig selbst in die Krise und da kommen Filme raus, bei denen irgendwie, also die guten deutschen Filme in der Gegenwart, die muss man ja auch mit der Lupe suchen und dann guckt man halt zurück da in die Filmgeschichte und sieht, was da vor 40 Jahren passiert ist und denkt, also filmisch ist da irgendwie auch nichts Besseres mehr rausgekommen in den letzten 40 Jahren und das war einfach so ein krasses Erlebnis, was dann eben auch mit dieser Location, mit diesem Freiluftkino und so halt nochmal immens besser wurde. Und das war total cool. Also Fassbinder ist jetzt auch auf meiner auf meinen Listen sehr weit oben und ich habe mir auch schon Bücher gekauft und lese mich da jetzt ein und will mir auch noch mehr Sachen angucken von ihm und das war irgendwie so ein Erweckungsmoment in meinem Filmsommer 2016.
Mhm. Klingt sehr krass. Klingt gut, ja, klingt interessant. Ich glaube, ich werde...
Also wenn ich euch einen Tipp geben darf bei der ganzen Sache, schaut euch Fassbinder an. Also ich weiß nicht, was da die Highlights sind und wo man da anfangen kann, aber so dieses Angst, Essen, Seele auf hat bei mir gut funktioniert, so als Einstieg.
Ja, wollte gerade sagen, mit der, wenn du sagst, dein bisheriges Kontaktfeld mit Fassbinder war eher so, ja, muss ich jetzt halt. Und das hier hat jetzt eingeschlagen, dann ist das doch, glaube ich, schon der Tipp, oder? Wo man da einsteigt.
Ja, unbedingt.
Ich habe nochmal im Hintergrund nach dem Bundespresseamt geguckt. Und der Chef vom Bundespresseamt ist der Steffen Seibert, ehemaliger Heute-Journal-Moderator. Der ist ja
Regierungssprecher. Halt, und Regierungssprecher, ja.
Halt der Regierungssprecher, ja.
Hätten wir drauf kommen können, aber naja.
Ja, gut, dann lassen wir das als Tipp so stehen. Angst, Essen, Seele auf. Anschauen. Für unsere Hörer jetzt natürlich dann schade, dass sie jetzt das Open-Air-Kino-Erlebnis im Wahrheitsministerium nicht mehr mitmachen können. Aber Open-Air-Kinos gibt es ja vielleicht in anderen Städten auch noch, die noch weiterlaufen. Wir haben auch, glaube ich, dieses Jahr vergessen, Stefan, auf Shorts at Moonlight hinzuweisen.
Ja, heute ist letzter Tag.
Heute ist letzter Tag, das bringt den Hörern jetzt auch gerade gar nichts mehr. Haben wir verrissen, die Empfehlung rechtzeitig rauszugeben. Aber so ist das nun mal. Vielleicht haben die Hörer ja trotzdem irgendwo das ein oder andere Open-Air-Kino mitgenommen, auch ohne, dass wir darauf hingewiesen haben, dass, was es da alles so gibt. Stefan, du hast noch einen Kontakt nach Übersee.
Genau, wir hatten ja vor einigen Wochen mal Travis Dow von Amerikaner für euch Podcast hier in der Sendung und der war jetzt neulich auf der Comic-Con und hat uns da einen kurzen Aufsprecher gemacht, den wir jetzt uns anhören.
Hallo Sneakpod, hier ist Travis von Amerikaner für euch. Ich grüße aus San Diego von Comic-Con. Das ist hier gerade sehr laut. Und zwar war ich gestern gerade zufällig, also ungeplant, bei der Weltpremiere von den neuen Star Trek Beyond-Filmen. Da standen gestern Leute schon keine Ahnung wie viele Stunden, 4 bis 8 oder mindestens, standen da an und teilweise hat man die Tickets trotzdem nicht bekommen, sondern das war so durch Los, also durch Zufall. Und ich bin da einfach mal irgendwann mal hin, als die Schlange weg war und bin 20 Minuten durch und hab zufällig sogar gewonnen. Und da bin ich und meine Frau hin. Hey, hallo. Und haben die Weltpremiere mitgesehen. Das war außen in einem IMAX und war toll mit Fireworks und J.J. Abrams und das ganze Cast war da und Live-Symphonie und so. Und wir haben lauter Star Trek-Zeug bekommen. Genau, aber es ist hier sehr laut und ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert. Also lieber, ich erzähle euch mehr, wenn ich zurück bin.
Gehen wir wieder ins Ohren, oder Stefan? Machst du die Abbinder irgendwie?
Abbinder? Ja, vielen Dank an Travis. Ich sehe schon, wir müssen ihn mal einladen. Der muss uns über Star Trek erzählen. Hat einer von euch Star Trek schon gesehen?
Nein.
Nein? Nee, ich hatte ein Date, Star Trek zu gucken. Und das wurde mir von einem Hörer auch, hieß es, wenn's Wetter gut ist, gehen wir aufs Stoffel. Das ist hier so ein Fest in einem der Frankfurter Parks. Und wenn's Wetter schlecht ist, gehen wir ins Kino. Ich wollte unbedingt ins Kino. Und dann wurde das Wetter leider gut. Und dann
war du hättest halt mal einen Regentanz machen müssen.
Ja, das wäre eine Idee gewesen. Kann ich ja nicht. Also,
weiß ich nicht.
Oder Geschichten dir überlegen. So, das Wetter ist zu gut, ich muss rein.
Ach so, ja. Ja, okay. Ich bin ja dann auch nicht mitgegangen aufs Stoffel. Ich war dann stoffelig, wollte nicht. Vielleicht hätte ich allein ins Kino gehen sollen. Ja, aber jetzt will ich.
Warte,
Premiere Star Trek, da wäre ich ja gerne hingegangen.
Sau cool, oder? Hier mit J.J. Abrams und dem ganzen Cast da und so. Das ist schon gut.
Ja.
Comic-Con?
Claudia im Hintergrund.
So schlimm?
Nein, nein, das ist total okay, dass ich daran nicht teilhaben konnte.
Du bist kein Trekkie?
Ja, also ich habe früher auch mal so Enterprise geschaut und so. Aber, also ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mich jetzt für die Filme, die da so rauskommen, kann mich da irgendwie nicht besonders für begeistern. Ich finde das immer so, das, für mich gehört das so in die Kategorie, kann man sehen, wenn man mal Zeit dafür hat oder so, muss man natürlich eigentlich im Kino anschauen. Aber, ja, also interessiert mich ehrlich gesagt nicht besonders. Ich finde auch, mich spricht das irgendwie, also das so das ganze Franchise spricht mich immer mit jedem Jahr noch ein bisschen weniger an. Vielleicht ist es ein Alterssache oder so, ich weiß es nicht.
Aber guter Punkt, weil geht mir genauso. Ich fand dieses erste Reboot halt noch so, meh, den Into Darkness fand ich furchtbar. Aber viele sagen, dass der dritte jetzt irgendwie so die Kurve nach oben kriegen soll. Also dass all die oder viele Probleme gerade von Into Darkness, gerade die Drehbuchautoren, die da halt irgendwie sehr komisches Zeug gemacht haben, dass das halt irgendwie alles gar nicht mehr so dabei ist. Und also mein Interesse war ähnlich am Boden wie deins, aber wird jetzt langsam wieder reaktiviert und wird größer.
Ich habe sehr Ähnliches gelesen und mir geht's genauso. Also ich finde auch, dass Star Trek, aber da können wir dann, glaube ich, drüber reden, wenn wir wirklich besprechen, dass Star Trek im Fernsehen funktioniert und im Kino bisher selten funktioniert hat, aber dass man jetzt sehr Positives über den liest und ich bin sehr gespannt.
Also ich glaube, ein Problem, was ich habe, ist, dass bei den Filmen, die ich jetzt so in den letzten 10 Jahren oder sowas gesehen habe, da für mich immer beliebiger wurde, dass es Star Trek ist. Also dass ich immer so das Gefühl hatte, so pff, okay, steht Star Trek drauf, aber im Prinzip ist das doch auch nichts anderes als diverse andere Haut drauf, wir sind viele Leute und Helden und was weiß ich, Franchise-Sachen. Genau. Ich fand das so, also deswegen auf die Frage, ob ich das quasi ablehne, weil ich kein Trekkie bin, würde ich sogar sagen, eher nein, weil ich eben vermisse, dass es sich wie Star Trek anfühlt. Aber vielleicht kommt das ja wieder.
Gut. Wir werden also am besten uns Star Trek angucken und dann Travis einladen und dann machen wir das alles in einem großen Aufwasch, beschäftigen wir uns mit dem Thema.
Ist das nicht diese schottische Band?
Auch das, ja. Aber
vielleicht laden wir auch die ein.
Cool.
Stefan, wenn du die Mail in die falsche Richtung schickst, haben wir plötzlich eine schottische Band, die gar nicht über Star Trek sprechen.
travis@travis.de.com ist ja eh die Adresse, das ist dann ja.
Genau. Und dann kann der Travis uns auch erklären, warum man zur Comic-Con will. Ich kenne die Comic-Con nur aus Big Bang Theory und da kommen sie ja auch irgendwie nie richtig da an.
Also ich wollte da auch mal hin. Also ich war letztes Jahr in den USA und das war sogar zeitlich passend und ich habe versucht, Karten zu kriegen, aber du kommst einfach nicht an Karten ran.
Oh.
Das ist so ein Riesenlosverfahren und irgendwie 12 Millionen Leute wollen hin und irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte davon darf rein oder keine Ahnung, wie viel.
Ja, das ist irgendwie so geworden, oder? Weil vor ein paar Jahren hatte ich immer so das Gefühl, so, ja, wird auch mal berichtet in Medien, dass irgendwie Comic-Con ist und dann für ganz bestimmte Filme waren halt dann die Stars dort und so. Aber jetzt irgendwie so seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, es wird immer noch ein Stück größer und eben alle möglichen Leute wollen dahin. Nicht mehr nur, es ist nicht mehr so ein Nischending, wie es war.
Das ist ja auch nicht mehr nur ein Comic-Ding, das ist so der Punkt. Ja, genau. Also da werden jetzt echt so diese Panels, die da abgehalten werden, besonders zu den Comic-Filmen dann wieder oder halt zu Star Trek und Star Wars und alle großen Dinge haben da ja irgendwie was. Und also das ist Maschinerie. Also Filmmarketing fängt halt oft schon auf der Comic-Con an und dann kannst du da irgendwie eben Interviews abgreifen oder exklusive Trailer meistens gucken, die dann, wenn sie überhaupt nochmal kommen, irgendwie Tage oder Wochen später erst im Netz landen und so. Also so für Filmleute ist das auch schon interessant, aber das Ding ist, glaube ich, auch an den Kapazitäten angekommen. So diese.
Es gibt ja mittlerweile Ableger in anderen Ländern. Also wir haben ja auch irgendwie Comic-Con Germany, gibt es ja auch.
Echt?
Ja. Dachte immer, die Buchmesse ist die Comic-Con Germany.
Weiß nicht.
Auch. Da laufen doch immer auch ganz so viele so Manga
Cosplay Leutchen und rum. So, ja.
Genau.
Weiß ich nicht, aber es gibt tatsächlich auch Veranstaltungen in Deutschland, die tatsächlich Comic-Con heißen und irgendwie Ableger sind und auch da kommen dann irgendwie so, ja, ich habe neulich gehört, da kommen auch die großen Stars hin, aber dann kam die Liste, was da hingekommen ist und dann habe ich gedacht so, ja, verstehe. Aber wie gesagt, ich war nicht da, es ist jetzt einfach nur Bericht aus der dritten Reihe, aber soll es wohl geben. Insofern, vielleicht geht man da mal hin und guckt sich das mal an, ob einem das überhaupt was zusagt. Ich war mal auf einer Star Trek Convention, aber das ist auch locker 20 Jahre her.
Ui. Was hattest du an?
Ja. Ja, das ja, total fail. Ich habe überhaupt, ich hatte
Sexy Lea
T-Shirt an. Ja.
Falsches Franchise, Mist.
Gar nichts groß Verkleidung an. Aber ich stand auf der Brücke der Enterprise NCC 1701D und das war schon schick.
Ja. Das finde ich ein bisschen cool, ehrlich gesagt.
Ja, und ich habe gesehen, dass der Sitz von Picard, der ist aus einem alten Autositz gebaut. Das sieht man dann, wenn man direkt in der Nähe steht.
Warum nicht?
So mit Anschnallen und so?
Ja, den Teil haben sie weggemacht, aber du siehst halt die Art, wie der Sitz ist. Das ist halt ein Autositz, der dann noch ein bisschen in so eine Verschalung eingefasst ist.
Geil. Ja. Wie lustig. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass wir diese Saison auf Star Trek Musik tanzen bei den Disco Fox hatten?
Wirklich?
Ja, also Star Trek und Star Wars und noch irgendwas. Also so.
Oh Gott, das darf man doch nicht mischen, seid ihr
doch,
denn
doch, Wahnsinn? Doch, doch. Ach ja, und hier, wie heißt dieses von dem Bully? Das haben wir auch noch reingemischt. Deswegen, da kannst du wieder alles
Traumschiff.
Machen. Traumschiff Surprise.
Oh, Traumschiff, oh Gott. Ja.
Nee, das stimmt. Star Trek und Star Wars darf man wirklich nicht mischen. Ja.
Aber
eins ist Müll und das andere nicht.
Aber Abrams.
Die Claudia ist halt wieder richtig gut drauf.
Ja. Okay. Thema wechseln. Stefan, warum darf ich nicht Rio 2016 als Hashtag benutzen?
Du darfst das benutzen.
Ach so.
Ja.
Aber
uns auf. Nur wenn du eine Firma bist, die Produkte verkauft, die nicht lizenziert sind und du keine Gebühren an das Olympische Dings-Komitee, nee, ja, egal, an den Franchise-Holder zahlst.
Dann hätten sie gerne, dass ich das nicht darf. Und genau. Auf welcher gesetzlichen Grundlage das gehen soll.
Aber ich glaube, es sind die anderen Sponsoren, die das nicht wollen.
Was?
Ja,
also das Hashtag?
Genau. Und da merkt man halt schon, wie sehr die Leute, die da klagen, es nicht verstanden haben.
Also um die Geschichte nochmal, weil der Christian gerade, glaube ich, völlig zu Recht im Namen der Hörer verwirrt ist. Es ging darum, dass, also wir wollen jetzt über die Olympischen Spiele, die in Kürze beginnen,
reden. Am Freitag.
Es ist tatsächlich so, dass die angesagt haben, dass sie nicht wollen, dass Firmen, die nicht irgendwie Sponsoren sind, das Hashtag Rio 2016 verwenden dürfen.
Aha. Und die Ringe nicht und ach, alles Mögliche dürfen sie nicht.
Ja, die Ringe sind ja geschütztes Trademark oder so, aber ein verficktes Hashtag, die sind doch komplett, also.
Und was denn, aber was heißt denn, wenn sie sagen, ja genau, was heißt denn, wenn sie sagen, sie wollen das nicht?
Ja, nee, sie sagen natürlich, ihr dürft das nicht.
Okay, was basierend auf?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, haben sie vielleicht gesagt, habe ich jetzt nicht.
Ist das länderspezifisch irgendwie?
Das wäre die nächste Frage, die sich stellt, keine Ahnung.
Aber denen ist schon klar, dass jetzt, wenn Olympia losgeht, jede mittelgute und sehr, sehr schlechte Marketingfirma sagt, wir müssen irgendwas mit Olympia machen, so wie wir irgendwas mit Fußball machen mussten und irgendwie unsere Brötchen im Fußball-Look erschienen sind und jetzt unsere Brötchen mit Ringen
aufgestattet sind. Ja, die müssen halt andere Hashtags finden. Außerdem, die meisten Bäcker sind nicht so präsent auf Twitter, glaube ich.
Na, da ist aber, also deswegen sage ich ja, die mittelguten Marketingfirmen sagen dann zur Bäckerei, ja, und das bringen wir dann auch noch auf Twitter groß raus. Und Instagram und Snapchat nehmen wir auch noch mit.
Wir bringen
Claudia, wir sind,
ganz
wir,
groß raus.
Richtig.
Claudia, wir sind hier in Frankfurt, ja, aber Christian wohnt in Berlin, da ist das was anderes.
Stimmt.
Hier kommen die Hashtags.
Da gibt es gar keine. Genau, da gibt es gar keine analogen Bäckereien mehr.
Ganz genau, da gehst du halt rein in die Bäckerei und sagst, ich hätte gerne 3 Schrippen und 2 Hashtags. Und dann.
Du gehst noch nicht rein. Du lockst dich ein in der Bäckerei und sagst Hashtag Brötchen.
Ja, du rufst an bei Uber und dann bestellst du dir ein Taxi, was dir Brötchen bringt oder so, ja.
Oh Mann, du lebst im letzten Jahrhundert.
aber nochmal ganz im Ernst. Also Olympia hat da schon irgendwie so einen Stock im Hintern, oder wie?
Die haben irgendwie den Schuss nicht gehört, aber ist ja auch egal. Stefan, du bist trotzdem begeistert, oder wie? Oder was ist jetzt los? Erzähl doch
mal. Ja, ich bin ja, das habe ich ja die letzten, vor 4 Jahren schon mal lang und breit erklärt, einfach ein ganz großer Olympia-Fan. Und ich gucke, wenn Olympische Spiele sind, da gucke ich halt auch alles. Also da gucke ich rhythmische Sportgymnastik und Trampolinspringen und Bogenschießen und Gewehrschießen oder wie das dann heißt. Alles, alles. Nur Fußball finde ich blöd bei Olympischen Spielen.
Was ist bei Olympia?
Ja. Das geht sogar jetzt diese Woche Mittwoch schon los.
Aber jetzt war doch hier die Dingsbums EM.
Die Euro, ja.
Und dann müssen die jetzt wieder ran, oder wie?
Ja, genau, aber da sind es halt dann U23 und es dürfen nur 3 ältere Spieler. Und also es ist quasi die Nachwuchsmannschaft, die wird auch, also die deutsche Nationalmannschaft wird auch von Horst Rubisch trainiert.
Ah, okay. Wieder was gelernt.
Was?
Das klingt eigentlich interessant, aber ich werde es mir nicht anschauen. Ist doch interessant zu sehen, wer da so spielt und quasi was die Fußballzukunft Deutschlands ist.
Aber ja, klar.
Nicht so interessant, dass ich es mir anschauen würde.
Ja, aber ja, es sind Olympische Spiele, warum sollte man Fußball gucken? Also dafür
muss ich mir jetzt meinen Euro. Jetzt muss ich mir meinen Biathlon-Gag, den ich neulich gelesen habe, noch so lang. Nee, ich erzähle ihn jetzt trotzdem, aber auch wenn jetzt kein Biathlon ist.
Biathlon. Du kannst ja
Biathlon vielleicht.
Bogen schießen, oh ja, und genau.
Der ist ganz neu. Ganz neu.
Nein, ich, okay, habe neulich auf Twitter den hervorragenden Scherz gelesen. Wie kann man denn beim Biathlon Zweiter werden? Man hat doch ein Gewehr dabei.
Ja.
Ja. Warum nicht?
Ja. Demnach müsste eigentlich immer der Letzte gewinnen. Also der Letzte ist dann der Einzige, der ins Ziel kommt.
Braucht aber, je nachdem wie viele teilnehmen, eine Menge Munition. Das ist echt geschmacklos, worüber wir hier gerade reden. Insofern lassen wir das lieber.
Na gut.
Cool, Bob. Guter Witz.
Ja, super Witz.
Zurück. Athleten sind ja schon ausgeschieden worden, direkt zum Anfang hin.
Die Russischen, ne? Dürfen die jetzt oder dürfen die nicht? Das ging doch immer hin und her.
Also die Leichtathleten dürfen nicht. Okay. Die sind raus.
Aber findet jetzt eigentlich Olympia statt? Weil das habe ich jetzt aus dem Augenwinkel auch noch mitgekriegt, dass da doch irgendwie gar nichts so richtig läuft und geht. Und
das wird doch immer berichtet,
immer,
oder?
Das ist immer so.
Also das gehört mittlerweile dazu,
ja,
dass so die Kabel aus den Wänden kommen. Und
genau.
Das ist Folklore, ja, das muss so sein.
Ja, auch das olympische Dorf ist, wir haben es formuliert, doch besser als erwartet.
Es war doch auch in Sochi alles nicht fertig und an der Hotelrezeption wusste niemand, wo die Journalisten hin sollen und so. Und diese ganzen Berichte, da warten doch schon alle drauf, oder?
Ja, genau. Das ist immer so und das wird auch, ja, das haben sie doch auch schon über die WM vor 2 Jahren in Brasilien gesagt. Und
ja, oder in Südafrika, da hat doch ein Jahr vorher Deutschland schon wieder überlegt, ob wir es doch machen müssen, wieder oder sowas.
Ja, genau.
Ah, die Medien müssen halt über irgendwas schreiben. Und solange noch sportlich noch nichts passiert, muss man...
Genau.
Ja, aber andererseits sind in Rio und in Brasilien doch jetzt die Stadien zu Parkplätzen ausgestattet worden, weil da einfach keiner mehr Fußball spielen kann und will. Also
ja, irgendwas muss man ja damit machen.
Ja. Ja. Aber nochmal einmal zurück, weil mich das ernsthaft interessiert. Wie guckt man dann jetzt Olympia? Also wenn du sagst, du hast da richtig Bock drauf und du willst alles mitnehmen, was ist da deine Strategie? Hast du da irgendwie 3 Monitore gleichzeitig offen oder guckt man das im Fernsehen oder wie macht man das?
Ja, du kannst auf jeden Fall im Fernsehen gucken. Du kannst aber auch, bei den letzten Spielen, ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht genau nachgeguckt, wer wie wo was überträgt. Aber denke oder hoffe ARD, ZDF, wie üblich mit Streams und alle möglichen, wo du dann eben in aller Ruhe auf den Streams dann die anderen Sportarten auch gucken kann, wenn sie jetzt irgendwie der Meinung sind, sie müssen dann doch, keine Ahnung, Golf zeigen und du möchtest aber lieber Kanu-Slalom gucken, weil du das spannender findest oder hoffst, dass da eine Entscheidung... Kanu-Slalom? Doch, ist wirklich eine Sportart.
Ernsthaft, gibt's das?
Ja, das ist dieses Wildwasserfahren.
Ach so, okay. Ich dachte jetzt so, wie die sonst immer auf diesem komischen, ruhigen, kleinen, künstlichen Fluss greifen.
Genau, so machen die das.
Das hätte ich jetzt witzig gefunden.
Und ich dachte, du lachst über Golf bei Olympia, aber okay.
Ja, Golf ist auch.
Gibt's das auch?
Ja, Golf ist
auch. Mach mich nicht fertig. Das klingt alles, als würdest du mich dauernd verarschen.
Nein. Golf ist, BMX ist auch dabei. Das ist immer ziemlich geil.
Schach auch?
Nein.
Hallenhalmer?
Nein.
Okay, gut.
PlayStation-Spiel?
Langstreckenschwimmen ist dabei. 25.
Das ist ja noch richtig spannend.
25 Kilometer. Das habe ich.
Eigentlich nicht, gell? Weil es dauert dann schon.
Das habe ich vor 4 Jahren live gesehen. Das war schon ganz schön aufregend. Also geht so aufregend, aber es war so, du stehst da und es passiert einfach nichts. Und dann schwimmen sie da hinten rum und dann schwimmen sie an dir vorbei und dann war irgendwie 8 Meter weiter, war dann diese Verpflegung, dann sind sie da hingeschwommen und haben beim Vorbeischwimmen so einen Becher mit wahrscheinlich Gel und ein bisschen Wasser oder so gekriegt, haben das und dann sind sie wieder weiter geschwommen und ja, so nach, ich weiß nicht, 1 Stunde oder so sind die rumgeschwommen, 10 Kilometer habe ich geguckt und ja.
Es klingt dann so spannend,
haben
eine Stunde sind sie da rumgeschwommen.
Haben sie angeschlagen und keiner wusste, wie es ausgegangen ist, weil wir halt auf der anderen Seite, also das war im Hyde Park in so einem See und keiner wusste, wer jetzt gewonnen hat. Und zum Glück Freunde von mir, die vorher noch, also wir haben uns eigentlich in London getroffen, um Triathlon zu gucken. Das haben wir auch da live geguckt. Das war noch aufregender als Marathonschwimmen. Haben mir dann per SMS geschrieben, wie es ausgegangen ist. Und ich konnte dann den Engländern erklären, dass weder sie noch wir irgendwas geholt haben. Ich glaube, wir sind Fünfter und die Vierter
geworden. Also nochmal zum Verständnis, du sitzt da im Stadion und lässt
ich stand im Park rum.
Ach so.
Das war ja offen, öffentlich. In London hast du keine Karten gekriegt. Das war
unmöglich. Aber du bist da, wo das Ziel, der Zieleinlauf ist und guckst da live dazu.
25.
Kriegst dann per WhatsApp.
250 Meter entfernt oder 300.
Ach so, okay, na gut, das geht ja noch.
Ja, und das sind ja das so kleine Männchen, die da oben nur anschlagen. Also das ist so, wer war jetzt vorne? Und Schwimmer, da siehst du halt eine Badekappe. Ja. Habe ich das nicht vor 4 Jahren schon im Podcast erzählt? Da ist doch Angela Maurer mitgeschwommen aus Wiesbaden.
Müsste ich mir die Sendung anhören, um zu gucken, was ich davon hielt.
Ja, jedenfalls, ich freue mich.
Sehr gut.
Ja, ach, Rugby ist auch wieder dabei jetzt.
Aber das würde ich gucken.
7er Rugby, ja.
7er Rugby? Sind 7 Spieler dann, oder wie?
Also Rugby 7 heißt es, aber ich weiß nicht was es ist. Ich muss mich da noch ein bisschen einfinden.
Gesundes Halbwissen im Sneakport. Ja, denn
so ist es.
Hätte ich noch eine Eisdiele zu empfehlen.
Ach.
Wenn niemand mehr anders sonst noch Themen hat. Ich muss jetzt mal für unsere Frankfurter Hörer hier eine Eisdiele empfehlen, weil ich glaube, die ist neu. Und da war ich heute und ich war sehr begeistert. Die heißt Kokoxo, wenn man das so ausspricht. K-O-K-O-X-O. Kokoxo, okay. Würde ich das aussprechen. Die ist am Walter von Kronbergplatz, also direkt am Main. Und das ist ziemlich lustig. Die haben eine Marmorplatte, die minus 15 Grad kalt ist. Und dann haben sie solche, also so ein Set, so ähnlich wie beim Frozen Joghurt, wo du reingehst und sagst, du hättest gerne einen mittelgroßen Frozen Joghurt und du möchtest bitte da Heidelbeeren und Himbeeren und irgendwas drauf haben. So ähnlich läuft das da auch. Du gehst da hin und du suchst dir als erstes mal SMXL oder so aus. Oder und du suchst dir die Basis-Eissorte aus, also sei es Vanille, Schoko, Limette, noch irgendwas. Und dann suchst du dir solche Kombinationselemente aus, die du da rein, sie nennen sie Mix-Ins, die du da gerne rein hättest. Es gibt auch ein paar vorgefertigte Kreationen, die kannst du dir aussuchen, wenn du nicht selber kreativ werden möchtest. Und dann nehmen sie die und tun das Eis auf diese tiefgekühlte Marmorplatte und nehmen dann solche riesigen Spachtel und mischen das Eis mit diesen Mix-Ins so durch und manchen das so rein, dass das richtig tief schön reingemischt wird und tun dir das dann eben in eine monströse Waffel. Wir haben XL genommen, was wirklich ein absurd riesiges Eis ergibt. Also du sitzt dann auch wirklich da eine Viertelstunde und isst an deinem Eis, bis du das leer hast. Und die Sorten, die sie haben, sind einfach alle total toll. Und das Schokoladeneis ist so unfassbar mega schokoladig, dass du danach einen Kran brauchst, der dich nach Hause schwingt, weil laufen kannst du nicht mehr, wenn du das gegessen hast.
Verkaufen die den auch, den Kran? Oder?
Der wird mitgeliefert, ja. Super. es ist einfach sehr, sehr lecker gewesen. Ich hatte Schoko mit Kirschen und Kakaobohnensplittern. Und das wurde dann da so reingemischt und am Schluss noch so drüber gestreut. Eine fantastische Kreation, die ich mir nicht selber ausgedacht habe. Es war eine von den Vorempfohlenen dort. Und ja, nicht ganz günstig. Also sie wollen dann schon fast 5 Euro für so ein Eis. Aber ist das Äquivalent von der Menge her so von 3 oder 4 Kugeln, würde ich schätzen. Sehr lecker.
Wie heißt die Coco Vé?
Genau. Ja, da ist auch ein Huhn drin, richtig. Kokoxo würde ich es aussprechen. Ja, wie gesagt, also für unsere Frankfurter Hörer, ich kriege da jetzt nichts für diese Empfehlung, aber ich war einfach heute sehr angetan von dem Eis, was ich gegessen habe, deshalb wollte ich das jetzt nochmal weiterreichen.
Ich glaube, die Art von Eis habe ich 2011 in New York schon mal gegessen.
Ja, das würde mich nicht wundern, wenn diese ganzen Hipster sich alle gegenseitig kopieren, aber das war jetzt zumindest mal gut gemacht.
Ja, und cool. Liefern die auch irgendwie ihr Eis? Oder?
Nach Berlin?
Zum Beispiel?
Das ist jetzt auch so ein Trend, dass man jetzt Ich hatte ja neulich mich mal in einen epischen Rant über die Fahrradfahrer von Foodora verstiegen hier, aber ich habe das jetzt auch gesehen, du kannst jetzt hier in Frankfurt dir von diesen fahrradfahrenden Lieferdiensten, die normalerweise so Essen in Warmhalteboxen bringen, kannst du dir jetzt auch Eis liefern lassen, von auch wirklich von diesen erlesenen, etwas besseren Eisdielen hier in der Stadt und auch Cocktails von verschiedenen Bars, was ich ein verstörendes Konzept finde und auch noch nicht ausprobiert habe. Aber wenn ich das mal irgendwann mache, dann werde ich davon berichten.
Du könntest ja mal mit Brani anrufen und fragen, ob er dir Manhattan vorbeischickt.
Ja, aber dann, das wäre ja dann Verzerrung des Erlebnisses, weil das können ja nicht alle so machen. Ich würde dann lieber tatsächlich einfach so auf der Homepage anonym irgendwo in Manhattan bei einer dieser Bars bestellen und dann gucken, A, was hat er für eine Temperatur, wenn er hier ankommt? B, in welcher Art von Container wird der geliefert? Wie ist da die Präsentation? Gibt es da einen Garnish oder wie? Also das ganze Ding, da habe ich so viele Fragen. Ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Und bei Eis.
Der Cocktail-Podcast sollte da mal eine Testreihe machen.
Oder das was? Könnten wir mal machen, ja. Nee, aber auch bei Eis. Also, du nimmst doch heute, wenn du jetzt im Hochsommer so an so einem etwas, heute ist nicht ganz so heiß gewesen, aber wenn du an so einem Tag wie in den letzten zwei Wochen ein Eis an der Eisdiele entgegennimmst und gehst bis zur Straßenecke, dann läuft es dir schon über die Hand. Wie wollen die das denn liefern? Wie soll das denn gehen?
Also von Frankfurt am Main nach Berlin sind es 5,5 Stunden mit dem Auto, knapp 550 Kilometer. Wenn man das auf Fahrrad umrechnet, plus es läuft über die Hand nach einer Straßenkreuzung, dann klappt das, glaube ich, doch nicht so gut bis nach Berlin.
Aber der Cocktail, der käme an, der wäre halt dann pisswarm, aber der käme an. Das,
ja. Der käme an, der braucht ein bisschen.
Naja, okay, also wenn wir das so sehen, da muss man ja nur ein Gefäß unter das Eis halten, dann kommt das Eis an. Nur in welchem Aggregatzustand?
Das ist ja nicht schön. Aber so ein Wein könnte man doch liefern lassen. Den machst du in Frankfurt auf, lieferst ihn per Fahrrad nach Berlin und dann hat er auch geatmet.
Ja.
Zweifelsohne. Diese Lieferdienste gibt es ja aber bestimmt auch, denke ich mal, in anderen Städten. Ich fand es nur eine etwas befremdliche Ausweitung ihres Geschäftsfeldes, dass sie jetzt dann auch Eis und vor allem Cocktails ausliefern.
Na, aber nö, die 29 die Sendung, Stunden mit dem Rad von Frankfurt nach Berlin.
Na, siehst du.
Läuft
mit doch. Oder ohne Pausen?
Da sind keine Pausen eingerechnet.
Ja.
Das sind 526 Kilometer. Naja, gut.
Ich frage mich gerade, ob ich die Zielgruppe von sowas bin. Also mal davon abgesehen, dass ich arm bin, aber ich lebe jetzt in der Vorstadt, hier gibt es keine super tollen Eisdielen oder Bars, geschweige denn Bars. Und ich komme nicht aus dem Haus, weil ich ein Kind habe. Dann würde sich natürlich anbieten, irgendeinen Lieferservice zu finden, der mir das Eis ins Haus bringt.
Aber musst du denn nicht für die Lieferung so dreimal so viel zahlen wie für das Eis? Also ist das nicht schon wieder so unsexy bei der ganzen Nummer?
Aber die Alternative ist halt, keins zu haben.
Das stimmt natürlich.
Ja, und vor allen Dingen für dich, Claudia, die du bisher, bevor du da rausgezogen bist in die Vorstadt, neben einer der heißen Frankfurter Eisdielen gelebt hast. Wie hältst du das eigentlich aus, dass du da nicht mehr hingehen kannst?
Ganz ehrlich, ich habe einfach keine Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen. Insofern ist total
diese okay. Diese Ernüchterung kommt dann erst noch, wenn dir das dann irgendwann aufgeht.
Weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich einfach so, dass diese ganze Infrastruktur, die ich genutzt habe, als ich noch keine Mutter war, als ich mitten im Nordend gewohnt habe und ich super fand, irgendwie gerade mal einen Wein trinken zu gehen, direkt unter uns oder eben alle möglichen Spezialrestaurants dort hat und so. Ich würde nichts davon jetzt nutzen, sowieso. Also weil ich einfach, dazu komme ich nicht, habe ich keine Zeit und deswegen eigentlich ist dann auch egal, ob du wo wohnst, wo es das gar nicht gibt. Also manchmal denke ich mir so, okay, wäre schon cool, wenn es so im Radius von einem Kilometer eine Pizzeria gäbe, wo die Pizza nicht eklig ist. Aber ansonsten wird man sehr genügsam. Aber wer weiß, kann sich auch wieder ändern.
Auf dieser traurigen Note.
Oder mach irgendwas, mach eine coole Bar auf hier.
Genau, auf dieser traurigen Note müssen wir die Sendung jetzt leider auch beenden, glaube ich. Auch wenn mir das irgendwie ein bisschen gegen den Strich geht, aber so machen wir das jetzt trotzdem. Okay. Die Hörer haben, glaube ich, genügend Futter, um ordentlich Kommentare zu schreiben auf sneakpod.de und natürlich auch bei Christian mal in die Sendung reinzuhören, secondunit-podcast.de. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. wir haben über reichlich Filme gesprochen und denke ich genügend Material geliefert. Ihr wisst natürlich, wo ihr uns bei iTunes bewerten könnt, wo ihr Kommentare da lassen könnt, Flatter, Amazon, Klicks und so weiter, findet ihr alles. Wir bedanken uns zum einen mal, dass Claudia wieder da war, aber vor allem natürlich auch bei Christian, unserem Gast in der heutigen Folge. Alle mal seinen Podcast auch abonnieren. Und ansonsten sind wir natürlich in der nächsten Woche wieder da und hoffen, dass Claudia es mal wieder ins Kino schafft, damit sie auch wieder regelmäßig teilnehmen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.